Aber wollen wir noch mal auf die Bombers?
Noch über die Bombers, sprechen? Ja.
Die macht für mich unglaublich Sinn für Poe Dameron. Weil er, ne, schaltet das Funkgerät ab. Eigentlich wurde schon alles erfüllt für diesen Auftrag, aber er geht seinen eigenen, ne, Fliegerassweg und opfert die gesamte Bomberstaffel, einen Großteil der Begleitjäger, nur damit ein Schiff kaputt ist, was auf eine Basis geschossen hat, die eh leer war.
Genau, was ein Belagerungsschiff ist, das bei der Verfolgung überhaupt keine Rolle mehr gespielt hätte.
Und deswegen macht es nachher so wunderbar Sinn, dass sie ihn gar nicht einbinden, weil der Typ nicht bereit ist, Führungsinformationen zu verstehen anscheinend. Sondern weil er ein heißblütiger Heißsporn ist, der aber leider eben durch den Spund der Führungsetage mit Akbar und Hondor, jetzt muss ich nochmal nachfragen,
Holdo.
Eben durch diesen ganzen Schwund wird er in eine Führungsrolle rein müssen. Und das hat er gelernt, glaube ich. Das ist so der Story-Arc. Der war für mich auch gut erkennbar. Ja.
Da höre ich jetzt gerade so, nehme ich gerade so als erstes mal so auf, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, gebe dir aber recht. da würde ich gerne was zu sagen, und zwar zu dem ganzen, man will immer sagen imperialen Verhalten, aber neue Order Verhalten, die sich da aufführen wie die blutigsten Anfänger. Also es wird jetzt schon viel über, ich habe jetzt schon viel gelesen über die Sternzerstörer und wie mächtig die sind und was für eine Technologie und dass sie tatsächlich dem Imperium weit überlegen sind und auch größer sind. Groß ist ja immer besser. Oder im Fall von dem Supremacy ist dann auch der Umfang wichtig.
Endlich erkennt aber, es mal jemand.
Aber dass sie sich einfach wie blutigste Anfänger da verhalten. Ne? Die ganze Zeit, ach ja, das sind ja noch welche, warum beschießen wir die denn eigentlich nicht? Ach ja, die Jäger hätten ja schon vor 5 Minuten starten müssen. Captain Kennedy auf seinem Belagerungsschlachtschiff. Ne, wo du dir denkst, was für blutige Anfänger sind denn das? Weil da auch mal zufälligerweise wieder 15 Sternzerstörer sind und keiner macht was und guckt nur zu. So als ob Admiral Piet da steht und sagt, ich habe Order vom Imperator.
Wir sollen uns abschlachten lassen.
Wir sollen einfach mal nichts tun und schlau gucken. Oder das wiederholen, was alle sehen. Nämlich auch in dieser ewig langen Verfolgungsszene mit den 3 Schiffen und nach und nach geht denen der Sprit aus und eins fällt zurück und wird dann zerschossen und dann sagt noch derjenige, alle starren aus diesem Fenster und sehen dieses Schiff, wie es zerschossen wird, und dann sagt ein imperialer Offizier, nicht imperialer Offizier, aber ein neuer Order-Offizier, wir haben ein Schiff zerstört. Ja, danke. Alle sehen's. Alle gucken aus dem Fenster seit Stunden und langweilen sich.
Die Jägerpiloten sitzen wahrscheinlich in ihren Cockpits und denken, kriegen wir jetzt eigentlich bald Startfreigabe?
Ja,
weil,
muss mal pinkeln.
Die haben den Hangar zerstört. Es kann niemand mehr starten vom Kreuzer. Und Sternzerstörer sind ja eigentlich die Raumschiff-Analogie zu Flugzeugträgern.
Ja, und Schlachtschiff,
Die haben Bomberstaffeln, die haben Jägerstaffeln. Ohne Jäger auf der Gegenseite, warum schicken die nicht einfach ihre Armadas dahin und zerpflücken das Ding im All?
Ja.
Ja, und wir haben die Chance, komplette Resistance zu vernichten.
Ja, und wir haben,
machen nichts, holen keine zusätzlichen Schiffe oder machen einen Mikrosprung oder irgendwas.
Ja, das habe ich mir stundenlang hinterher. Warum schicken sie nicht einfach die Hälfte der Flotte nach vorne?
Richtig. Die hätten mit dem Riesenschiff einfach durch sie durchspringen können.
Nein, das geht nicht.
Na, und sie haben da ein tolles Schiff mit tollen Ionenkanone, die auf den Boden schießt und damit das konterkarieren, was wir aus Rückkehr der Jedi, Imperium schlicht zurück kennen und so. Aber wir haben anfällige Bordgeschütze. Was machen wir damit? Beschützen wir sie? Nö, das machen wir mal besser nicht. Sondern wir langweilen uns alle. Trinken Tee, bügeln.
Bügeln ist ja toll. Bügel eigentlich.
Also völlig behämmertes. Völlig
unglaublich. Weil ich muss da nochmal eine Lanze, glaube ich, für Captain Kennedy brechen, weil ich glaube nämlich, dass der Typ von Anfang an wusste, was zu tun war, aber es nicht machen durfte. Zumindest kam er bei mir so rüber.
Ja.
Weil er meinte, das hätten wir schon vor 5 Minuten machen sollen. Ich glaube tatsächlich, er hat den Befehl bekommen, nichts zu tun.
Nicht verteidigen. Nicht verteidigen.
Nö, einfach das untermauert, finde ich noch, dass Hux einfach nur ein Emporkömmling reicher Eltern ist, der in diese Position gekauft wurde.
Tatsächlich war sein Vater ja auch General. Also das habe ich irgendwie in so einer Zusammenfassung gelesen von dieser Trilogie, Romantrilogie, Aftermatch oder wie das heißt, da soll das nochmal erklärt werden.
Genau, und er hat dann seinen Vater irgendwann umgebracht und hat seine eigene Position eingenommen, war aber selbst halt nie in der Lage, sowas überhaupt zu machen.
Ja, ist halt so
aber ein politischer Karriere. Er hat auch keine Kampferfahrung davor gehabt. Das ist auch
überhaupt so nicht. Ja. Er ist als Kind mit dem Imperium geflüchtet in den Outer Rim, da haben sie dann die First Order aufgebaut und irgendwann hat er dann mal den Entschluss gefasst zu sagen, ja gut, Papa brauche ich jetzt nicht mehr, ich bin ja jetzt 18, mache ich doch mal selbst.
Ja. Kann nicht so schwer sein ohne Führerschein. Also Führer im Sinne von anführen, ne?
Ja. Dann war's gut in unsere österreichische Regierung.
Selbst gemacht.
Ja, mich hat das jetzt gar nicht so sehr gestört, dass die Imperialen, ich sag jetzt Imperiale, wieder so dämlich waren wie sonst. Also das hat's mir jetzt nicht vermiest. Ich fand diese ganzen Slapstick-Sachen, die immer wieder eingestreut wurden, die haben mir tatsächlich die Stimmung vermiest, weil die halt diese düstere Stimmung gar nicht haben auflassen kommen. Aufkommen lassen.
Ist der Film schon wirklich düster? Das muss man ja wirklich sagen. Der Film ist sehr düster.
Ja, aber es war die fehlende Bedrohung des Großen, des großen Ganzen. Für die Galaxis, für die Freiheit. Es ist die böse Bedrohung für zwei Hauptcharakter. Vollkommen okay als Charaktergeschichte, aber um die First Order als Bedrohung für die Freiheit der Galaxis zu zeigen, vollkommen in die Hose gegangen.
Aber das war doch bei Episode 5 auch so, da ging es doch auch nur um die Verfolgung von zwei Hauptcharakteren.
Da war aber schon vorher in Episode 4 die Übermacht des Imperiums dargestellt oder zumindest erzählt, erklärt und auch mit in Form des Todessterns schon
okay, integriert. Irgendwo war es in Episode 7 ja auch.
Eine Omnipräsenz.
Mit dem noch größeren Todesstern.
Ja, aber da wurde die neue Order aber als Randgruppe dargestellt und nicht als Patriarchat oder als Exekutive, die alles beherrscht und unterdrückt. Sondern nur eine Keimzelle dessen, die unzufrieden sind mit allen anderen und wir machen sie jetzt mal weg.
Ein paar Reaktionäre, die irgendwo im Rand der Galaxis sitzen.
Ja, das wurde ja dann Episode 8 dann mit einem Nebensatz, so wie Akbars Tod, erwähnt, dass die First Order jetzt immer mehr Systeme unter ihre Kontrolle bringt und immer mehr Teile der Galaxis erobert. Das haben sie ja tatsächlich einfach in einem so Nebensatz in den Raum geworfen und dann wurde es nie wieder aufgegriffen. Tim wollte was sagen.
Wen willst du jetzt einspielen?
Jetzt spiele ich den Klaus ein. Klaus hat uns das Logo für den Zylonensender gemacht. Und wir hören Klaus und auch noch andere Personen in diesem Einspieler.
Ja, ich schätze mal, seine Familie ist das.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass der neue Star Wars 8 rausgekommen ist, denn dadurch hatte ich einfach 3 Stunden nur für mich und musste auf gar keinen Fall mit ins Kino gehen.
Ich fand den Star-Wars-Film cool und ich fand's auch schön, dass Yoda wieder dabei war und es war lustig mit Yoda.
Ich hatte keine Erwartung, als ich in den Film gegangen bin und war dann sehr positiv überrascht. Ich fand, an dem Film stimmte alles und sie waren mutig genug, neue Wege zu gehen und haben trotzdem dieses Star-Wars-Feeling geschafft. Das war toll.
Okay, danke Klaus, danke Klauses Familie.
Ja, mit einer Sache hat er auf jeden Fall fett recht, ne? Mit keinen Erwartungen kann man nicht enttäuscht werden. Das ist richtig, wenn man da so ins Kino reingeht.
Story of my life.
Ich hatte tatsächlich auch keine Erwartungen.
Wobei ich diesmal jetzt auch, ich habe auch extrem wenig mitbekommen vorher.
Ja, okay. Ich habe nur einen Trailer aktiv gesehen. Nichts geguckt. Nur den Trailer tatsächlich, den ersten, oder war es der erste? Den, wo man auch sieht, wie die Speeder über Crate fliegen und da diese
so rote Dinge. Das war auch das Einzige, was ich gesehen habe.
Raumschiffe, die stabilisiert werden, wenn sie einen Anker in den Boden jagen.
Oh ja.
Ja, das war schön.
Es waren ja keine Raumschiffe.
Es waren doch Speeder.
Eigentlich genau das Gleiche. Es fliegt nur ohne Raum. Es wird festgehalten am Boden, es ist stabil, es müsste fallen.
Nein, ja, aber schön war tatsächlich auch, dass Yoda wieder da war. Zeigt auch schon mal, dass er nicht nur als Geist irgendwie doofe, in Anführungsstrichen, oder gute Tipps geben kann, sondern auch noch über die Macht verfügst, Dinge zu gestalten.
Ja, also ich war sehr überrascht, dass Yoda jetzt plötzlich da war. Ich habe sogar aufgeschrien, ich habe Yoda gerufen. Ich fand das gut. Ich fand die Yoda-Szene.
Habe ich gar nicht gehört. Ich saß neben dir.
Und ich auf der anderen Seite.
Gleichzeitig aufgerufen.
Vielleicht hast du auch gleichzeitig Yoda gerufen.
Ja.
YMCA.
Nein, Benny, das ist andere.
Ach so.
Das ist der Bob.
Und es war die Puppe. Also es war abgewechselt zwischen CGI und Puppe, was ich ein bisschen verwirrend fand. Aber es war die aus Episode 5, oder?
Ich glaube auch. Also ich habe auch überlegt, im Film habe ich immer wieder mal hingeguckt. Also im Cast wird tatsächlich Frank Oz erwähnt als Puppenspieler für Meister Yoda. Und ich denke mal schon, dass sie zumindest die Puppe als Grundlage genommen haben und vielleicht bei gewissen kompletten Szenen, wo man halt wirklich nur Yoda und Hintergrund sieht, dann eventuell ein CGI benutzt haben.
Ich bin mir 99, noch
ich was. Ich fand es wirklich sicher, toll,
dass es die Puppe ist. Ja. Also ein Großteil. Ja, am Anfang, wenn man ihn mit Füßen und so sieht, dann da war es CGI. Aber ja, sobald der Dialog losgeht, nebeneinander, ist es die toll. Puppe.
Man hat auch schön gesehen, dieses ganz langsame Blinzeln, das die Puppe von damals hatte. Die hat halt nicht so schnell geblinzelt wie die CGI-Puppe von später oder die CGI-Version von später, sondern die hat wirklich so eine Sekunde Augen zu, Augen, Augen. Und das hatte die Puppe jetzt auch wieder. Und das war wirklich so ein Gefühl wie, ha, Episode 5, der Yoda, der einfach mal an dem Essen von Luke Skywalker nibbelt.
Also, mir ist völlig egal, ob es die Puppe war oder ob es CGI war. Frank Oz war auch in allen PT-Teilen dabei. Obwohl es da gar keine Puppe gab, also kann man es daran nicht festmachen. Ich habe aber auch gehört, dass es die Puppe war. Mir ist es tatsächlich völlig egal. Ich fand es schön, dass Yoda da war und ein paar weise Worte gesagt hat, weil ich damit auch nicht gerechnet hatte.
Ja, war eine schöne Szene. Also das war wirklich so eine schöne Star Wars-Szene. Gerade auch dann diese Totale am Ende, wenn sie so Seite an Seite sitzen und auf den brennenden Tempelbaum gucken.
Die hätte auch noch 30 Sekunden länger sein können, wenn man die 30 Minuten vom Casino vielleicht weggelassen hätte.
Und ja, oder sie hätten die Szene einfach 30 Minuten länger machen. Ich schaue gerade kurz
nach dem Dialog.
Diese Verfolgungsjagd.
Das war auf jeden Fall eine schöne Szene. Das war Fanservice pur. Nochmal ein kleiner Funfact wieder nebenher. Ist euch aufgefallen, dass Ray die Bücher geklaut hat aus dem Tempelberg?
Nein.
Das
ist so scheiße, aber da wollte ich eigentlich erst später drauf zu sprechen.
Okay, dann gehen wir da nachher drauf zu. Okay, alles klar.
Aber ist euch aufgefallen, dass die Narbe von Kylo Ren verändert wurde für den Film?
Was?
Ja, Rian Johnson war nämlich der Meinung, dass die Narbe lächerlich ausschaut, die Abrams ihm zugefügt hat in Episode 7. Deswegen hat ihm eine neue verpasst, die viel cooler ausschaut.
Narbe, ich habe verstanden, der
Narbe. So. Ja,
ich
habe Narbe verstanden.
Naja.
Okay. Ja, es wurde nochmal genäht. Außerdem sah er mit dem Helm lächerlich aus, habe ich mir sagen lassen.
Nee, aber die Narbe lag ja auf dem Auge und sie haben sie ja jetzt, glaube ich, über die Nase gelegt, oder wie war das? Oder sie war auf der Nase, sie haben
unter,
sie
also Bange, gelegt, also unterm Seiten Auge. Unterm Auge und ist dazwischen den Augen, oder?
Ja, die war aber, finde ich, ganz cool gemacht.
Die neue?
Darf ich nochmal kurz zu Yoda zurück?
Natürlich, Yoda geht immer.
Also ein Satz am Ende, den fand ich so grandios, wo er eben auf die Schüler zu sprechen kommt, weil Luke hat ja bei Ben Solo versagt, soll aber nicht bei Rey versagen. Und er sagt halt, dass Scheitern und der größte Lehrmeister ist. Stimme ich total zu. Und that they are what we, oder dass halt die Schüler werden, dass die über die Meister hinauswachsen.
Ja.
We are what they grow beyond oder irgendwie sowas im Englischen.
Das Schicksal der Meister ist es, dass die Schüler über sie hinauswachsen.
Ja.
Das fand ich sehr groß.
Ja, das war stark.
Da hat der Luke nochmal so eine letzte Lektion gegeben.
Ja, nee, das war toll. Ja, insgesamt fand ich Luke, Mark Hamill da ganz
gut. Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf kommen. Lass uns doch mal die Szenen mit Luke und Rey angucken, weil das ist für mich... Also Rey, Luke und Kylo sind für mich so die Hauptcharaktere und auch die Glanzlichter in dem Film. Und da haben wir bis jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Und los geht es ja an genau der gleichen Stelle, an der Film The Force Awakens geendet hat, nämlich, dass Rey Luke das Lichtschwert hinhält. Und dann kam wieder so eine dumme Slapstick-Szene, in dem Luke das Lichtschwert über seine Schulter wirft. Das hätte man auch weniger lächerlich machen können, finde ich.
Er hätte sie ja auch einfach fallen lassen können.
Ja.
Ja, oder er hätte es einfach mit einem wutverzerrten Gesicht wegpfeffern können.
Ja.
Aber halt nicht mit diesem Comedy-Gesicht und dann diesem einfach hinter sich und werfen.
Immer weglaufen.
Am besten noch schreien dabei und die Hände in die Luft reißen. Ah.
No!
Nee, also das hätte man wirklich anders lösen können. Die Aussage dahinter verstehe ich, ist alles gut, finde ich auch gut, aber man hätte das wirklich anders lösen können.
Ja, ich verstehe auch die Aussage, akzeptiere sie, finde, wie es gemacht wird, gefällt es mir nicht, finde ich nicht gut.
Nee, genau.
Es hat dieses, aber das hängt auch daran, dass ich halt so viel mit diesem Lichtschwert verbinde. Aber das ist eben auch die Aussage, glaube ich, die Rian Johnson damit treffen will. So, so what? Und schmeißt es halt über die Schulter, ne? Alles so, wie Phil schon mehrmals gesagt hat. Dem ist es scheißegal. Wo ich aber auch nicht so hundertprozentig mit übereinstimme, weil der lässt sich immer eine kleine Hintertür offen. Er versichert sich immer noch mal nach, ob er nicht zu weit gegangen ist. Das war bei Leia so. Das war bei Finn und Rose so, wenn sie ihn nachher rettet und sie eigentlich gescheitert sind dadurch und es dann aber doch noch einen Ausgang aus der Höhle gibt. Und das allergrößte Beispiel, jetzt komme ich schon darauf zu sprechen, sind die Bücher im Baum. Weil eigentlich ist dieses Niederbrennen der Jedi-Texte, der ersten Texte der Jedi, die da erst eingeführt wurden in diesem Film, wird von Yoda Luke vorgegaukelt und damit findet er den Frieden, weil eben diese alte, versiffte, eingeschleimte und ziemlich starr gewordene Jedi-Order keinen Platz mehr hat und niedergebrannt wird. Aber was eigentlich de facto passiert, ist, dass das Bücherregal niederbrennt und die Bücher jetzt im Millennium-Falken sind. Mhm. Und das ist für mich so, das ist nicht konsequent durchmarschiert. Das finde ich nicht gut. Weil um dieses Zeichen zu setzen, hätte man alles tutto completo niederbrennen lassen sollen. Und
ist mir gar nicht,
kann mir niemand erzählen, dass das Herz der Fans an diesen Büchern lag, die sie da in dem Film zum ersten Mal gesehen haben.
Ja. Die besten Bücher.
Mir ist das auch nicht aufgefallen, Tim, aber Jan hat es mir schon nach dem Film erzählt, dass man am Ende sieht, dass sie im Millennium-Falken liegen. Aber wo sieht man denn das Razy Cloud?
Nee, hä?
Wo sieht das man denn das Razy Cloud?
Ja,
Ben, Razy, sieht man, dass sie Razy
Cloud. Ach so, okay.
Sie hat sie geklaut, wer soll es sonst gemacht haben?
Also meine Theorie war ja sogar, dass Luke sie da reingelegt hat, weil der ist ja im Millennium-Falken, aber das würde ja wenig Sinn ergeben.
Nee, warum ist er dann glücklich, wenn das Bücherregal brennt? Also nachher, wenn Finn eben eine Decke aus einer Schublade holt, um Rose zuzudecken, sieht man die Buchrücken.
Genau. Die liegen dann unter der Decke quasi.
Du hast jetzt schon wieder die ganze Insel bis zum Ende durchexerziert in einem Satz.
Sorry. Die Mini-Dinos vergessen.
Wir haben jetzt erstmal Phil vergessen. Phil, halt die Klappe, du musst jetzt reden. Und zwar hast du nämlich was zu Luke gesagt in Episode
7. Nein!
Und das will ich nochmal einspielen.
Ja. Ja. Schmerz, Angst, Verantwortung. Ja.
Wahrscheinlich.
Der ist einfach, der hat Angst vor dem, was er jetzt machen muss, aber er weiß, er muss es machen. Mhm. Aber er will nicht. Er ist ja nicht ohne Grund weggelaufen.
Ja.
Der will mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben, aber er kann halt seiner Verantwortung jetzt auch sich nicht mehr entziehen.
Episode 8, erste Szene, Luke springt von der Klippe.
Sie schauen sich aber vorher noch 60 Sekunden lang an.
Nein, ich erwarte in Episode 8 so eine Montage, wo du siehst, wie Rey von Luke trainiert wird und Gegenschnitt immer zu Kylo Ren, wie er von trainiert wird und dazu Rocky-Musik.
Ja. Ja. Schweinehilfen durchs Raumschiff zieht.
Fast, ja, das war alles. Das ist passiert.
Also ich habe es deswegen abgespielt, weil ich finde, dass Phil ja schon die, wie es weitergeht in Episode 8 gut beschrieben hat. Jetzt nicht mit dem Witz zu Rocky, aber dass Luke das ja alles gar nicht will. Und das ist ja genau das, was die Story jetzt auch weiter zeigt. Und das hat man eigentlich im Trailer auch schon erfahren. Also wenn man den Trailer gesehen hat, dann kannte man eigentlich die Story schon. Dann ist man jetzt nicht davon überrascht worden, dass Luke keinen Bock mehr hat.
Nee. Naja, ich meine, er ist jahrelang auf einer einsamen Insel. Warum soll er da sein?
Deutet darauf hin, ja.
Aber es ist ja auch nicht nur eine einsame Insel, wo er sich zurückzieht. Es ist ja
endlich
ironischerweise noch der Ursprung der Jedi. So wie ich es verstanden habe, ohne jetzt irgendwelche Romane gelesen zu haben.
Genau, sie haben doch gesagt, das wäre der erste Tempel.
Ja, was ich halt so bescheuert.
Ja, und diese komischen Dinos waren doch auch Jedi-Wissens.
Ja, das waren Jedi-Nonnen quasi.
Ja, Jedi-Nonnen.
Aber ich habe es nicht kapiert, eben wenn er ins Exil geht, rausgeht, sich entkoppelt, warum geht er dann in den Petersdom?
Das war einfach ins Kloster zurückgezogen, ne?
Ja. Ja, okay.
Das war ja jetzt nicht der Petersdom, sondern das war ja eher, ich weiß, was, warum du Petersdom sagst, weil das die Grundkirche war, aber das war ja jetzt nicht mitten in Rom, wo er hingegangen ist.
Dann Tempelberg.
Das war eher eine Höhle in
Nazareth. So zum Tempelberg.
Genau.
Hat sich in der Klagemauer eingemauert.
Und niemand wusste ja auch, wo die war. Da gab es ja einen Film drüber.
Ach so.
Mhm. Ja, die Dinos. Die haben mich so an so ein Computerspiel erinnert. Immer wenn irgendwas kaputt geht, dann muss man ja sehen, wie das wieder ganz wird. Und dann sieht man irgendwelche Reparatur-Bots.
Das war Dooser von den Fraggles.
Genau, oder so, genau.
Oh Gott, jetzt weiß ich, woran ich mich erinnere. Ja, dann waren es wahrscheinlich auch Ostpuppen, ne?
Aber wie fandet ihr denn jetzt Luke und Rey im Zusammenspiel?
Gut.
Vorhersehbar.
Beides.
Ja. Ich finde vorhersehbar auch nicht immer schlecht.
Nö, muss ja nicht. Wenn was Gutes vorhersehbar ist, kann es ja trotzdem gut bleiben.
Ja.
Beides und ein bisschen Fahrt. Ich muss ihm einen draufsetzen.
Also ich hätte da lieber mehr von gesehen als von irgendeinem Casino.
Ja, da hätten wahrscheinlich alle mehr von gesehen.
Ja, ich hätte vor allem aus manchen Szenen gern mehr gesehen.
Ah, ganz kurz. Sorry, Jan. Ja, drei Lektionen gab es. Ist euch aufgefallen, dass nur zwei gezeigt worden sind? Von Luke? Es gab drei Lektionen für Rey und nur zwei wurden gezeigt im Film. Die dritte wurde nämlich rausgeschnitten aus dem Film.
Ah, ich dachte, die dritte wäre, dass man nie auf solche Versprechen vertrauen darf.
Na,
es muss keine dritte kommen, nämlich. Das ist die dritte.
Ja. Die wurde rausgeschnitten und wird dann sogar dann veröffentlicht auf der Blu-ray, was so bescheuert ist. Warum schneidet man sowas raus?
Toll.
Damit man das Casino zeigen kann. Jetzt sag, was war die dritte?
Ja, Casino.
Ich war die dritte Lektion. So kannst du mehrere Steine auf einmal hochheben.
So kannst du im Casino gewinnen.
Kennst du sie jetzt oder kennst du sie nicht?
Bitte?
Kennst du die? Kennst du sie oder kennst
nein,
du sie
nicht? Nein, es wurde... Nein. Kennt keiner. Keiner weiß das. Es wurde nur bestätigt von Rian Johnson, dass sie rausgeschnitten wurde.
Damit noch ein paar Leute die Blu-ray kaufen.
Wahrscheinlich.
Also perfide.
Schade.
Mhm.
Wo du sagst, du hättest gern mehr davon gehabt, geht mir auch so. Insbesondere von der Szene, wo sie meditiert. Wo sie sozusagen anfangen mit dem Training. Und er sagt, fühle. Und sie streckt kindlich die Hand aus. Aber sie eben nachher sagt, ich fühle da noch mehr und sich irgendetwas hingibt unter der Insel und auf einmal plitschnass ist. Und man gar nicht weiß, was ist jetzt da passiert, nur dass ihm der Schrecken im Gesicht steht und sagt, es hat dir etwas angeboten und du hast es einfach angenommen. Und in Episode 7 gibt's ja viel Grund von Fans, die sagen, es ist eine Mary Sue. Warum ist die Frau so mächtig? Zieht sich nach Episode 8 fort. Wie ich gelesen habe, man braucht doch jahrelanges Training, um mal einen X-Wing hochheben zu können und die Frau hebt einfach mehrere Steinsbrocken hoch. Meine Idee dabei ist, dass, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein Rey gegenüber, aber die Frau denkt einfach überhaupt nicht nach. Sie erinnert mich in Episode 7, wenn sie das erste Mal in den Millennium Falcon kommt und sagt, ja, ich pilotiere das Ding schon rum. An einen kleinen, jungen Anakin Skywalker, der in Naboo Fighter sagt, und ich drück jetzt mal hier rauf. Der Junge denkt auch nicht nach. Sind nur unglaublich machtpotent.
Und ja, oder halt einen kleinen Luke, der zum ersten Mal in einem X-Wing sitzt und
Todesstern. Und was in der alten Trilogie rauskommt, also dieses, das fühle, nicht denke. Und dass Rey das eben so macht, die denkt nicht nach, die fühlt. Und es deswegen, weil sie ihre Macht nicht logilisiert, auch mächtiger. Und von daher hatte ich nie ein Problem mit irgendeinem Mary Sue-Argument.
Ja.
Und deswegen gibt sie sich auch einfach irgendwas hin. Und deswegen stiehlt sie vielleicht auch die Jedi-Schriften. Obwohl ich nicht glaube, dass sie sie braucht.
Mhm.
Aber ich hätte gerne mehr davon gesehen, wie eben so eine gefühlsmäßige Machtanwenderin von einem Jedi der mittelalten Schule, weil so ganz Jedi-Ordenmäßig wurde Luke ja auch nicht ausgebildet.
Nee.
unter die Fittiche genommen wird.
Wobei ich aber noch sagen möchte, das hat mir sehr, sehr gut gefallen mit der Erklärung und fühle und spürst du das und es gibt die Macht schafft sich selbst einen Ausgleich und sowas und das war ein total guter Bruch eigentlich, weil man ja jetzt so ein bisschen so das Gefühl hatte, dass das eben halt Skywalkers von jeher eigentlich jetzt, so, es stand auch schon irgendwo geschrieben, so eine Art Adelsgeschlecht dann bildet und das logisch ist, oder alle die Erwartungshaltung hatten, dass Rey jetzt auch irgendwie Skywalkers Lukes Tochter ist. Mhm. Und dass es daher nur logisch ist, dass sie dieses Geschlecht weiterführt und die Geschicke der Galaxis da irgendwie mit aktiv beeinflusst, aber dass sie das so aufbrechen und sagen, pass auf, die hat gar keinen Bezug dazu, zu allen bekannten Charakteren Stand jetzt. Fand ich charmant, ne, dass die Macht sich einfach selber den Ausgleich schafft.
Ja, fänd ich toll, wenn das wirklich stimmen würde.
Wenn das sich so durchzieht, finde ich das super.
Ja. Dazu nochmal Phil aus Episode 7.
Also ich hätte es total gut gefunden. Ich meine, wir wissen es nicht, aber für mich deutet alles darauf hin, so wie sie eben hier auf das Lichtschwert von Luke reagiert, dass sie seine Tochter sein soll. Ja. Und ich hätte es schön gefunden, wenn man mal so ein bisschen aus dieser alle zentralen Figuren stammen, so aus diesem Kreis, wenn man da so ein bisschen rausgeht.
Ja, hast du die Kurve ja noch gekriegt.
Genau, also auch das hatten wir schon mal
in Danke, Ryan gestern John. Das Ende aufgenommen und rangeschnitten.
Also vor allem ist eine Szene in dem Spiegel, also wo sie in den Spiegel blickt, ziemlich cool gemacht eigentlich. Wo du dann wirklich diese zwei Schatten siehst, die jetzt langsam auf sie zugehen auf der anderen Seite vom Spiegel, dann ist so, boah, scheiße, jetzt erfährst du nicht schon, wer die Eltern sind, ja. Und für einen kurzen Augenblick dachte ich, das ist der Umriss von Leia irgendwie. Weil sie hat auch so einen weiten Kragen irgendwie gehabt, der eine Schatten. Und dann sieht sie ja nicht nur sich selber. Sie wollte einfach die Antwort unbedingt wissen und sie kriegt einfach nicht die Antwort. So, Edge, nein, du willst es unbedingt wissen, also sicher nicht. Nicht so. Ja,
weil es auch nicht.
Ja, ich fand es eigentlich ziemlich gut gemacht.
Ja, klar. Aber es hat auch keine Bewandtnis. Das ist ähnlich wie mit Snokes Werdegang. Hat auch keine Bewandtnis da gerade. Und ich mag diese Nobody-Sache, dass eben die Macht sich dich aussucht und das nicht an ein Geschlecht gebunden ist. Dafür nehme ich auch eben die Macht gleicht das schon aus. Was mich an dieser Szene nur sehr irritiert hat, war diese Art innere Monolog, den sie geführt hat. Weil du siehst, wie sie schnippt, wie sie ihre Hand hin und her bewegt und dann hörst du aus dem Off, ich wusste, dass das nicht unendlich so weitergehen kann und ich wusste, dass es irgendwo ein Ende haben muss. Und sie dann eben die Kamerafahrt an der endlosen Ray-Schlange bis hin zu diesem Spiegel hat. Und dass sie dann nachher, während eben die Stimme aus dem Off weitergeht, rübergeblendet wird zu Ray am Feuer, wie sie erzählt. Und da war ich dann wieder, okay, gut, es ist nicht irgendeine Stimme aus dem Off zu dem Zuschauer, sondern es ist Ray, die mit ihrer Macht-Skype-Verbindung zu Ben spricht. Und da war ich wieder versöhnt, weil das ist ein Element, was für mich nicht in eine Art Märchen gehört, so direkt zu dem Zuschauer zu reden.
Das ist so die, wie nennt sich das, Ritchie die vierte Film. Wand durchbricht oder was?
Ja, das ist so wie im Guy Ritchie, wenn du ein Freeze-Frame hast und ja, that's me. And now I will tell you how I got into this situation. Und das war es Gott sei Dank nicht, aber ich habe es für einen Moment befürchtet.
Ich weiß nicht, wie hat Magnum immer gesagt?
Ich weiß, was sie jetzt
genau, sagt. Genau, und sie haben recht.
Und ich fahre mit meinem Auto durch die Gegend.
Ja. Was war denn eigentlich die Aussage von der Szene? Das war doch eigentlich die gleiche Szene wie in Empire mit Luke in der Höhle, oder? Du wirst nur mit dir nehmen oder wirst nur finden, was du mit dir nimmst.
Ja, das war auch so eine Parallele, finde ich, zu Episode 5, also diese Dagobah-Höhle.
Ja, aber was jetzt das Angebot war, was die Höhle ihr gemacht hat, habe ich dann nicht so verstanden.
Ja, aber das war ja auch vorher. Keine Ahnung, ob das mit diesem Spiegel und gleichzusetzen ist. Deswegen hätte ich mir da ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Ich glaube, das ist so eine Art unfreiwillige Mystery Box, die er hingestellt hat.
Ich habe das mit dem Spiegel ja so verstanden, dass sie nicht wie Luke trifft auf Vader, weil er ist Vaders Sohn, und Rey trifft auf keinen. Weil das ist ja die Geschichte, die uns hier erzählt wird, dass sie keinen hat. Sie kommt halt einfach aus dem Nichts, von irgendwelchen Sandsäufern, die sie verkauft haben. Ja. Und das war's, da ist sonst keine.
Ja.
Ja, oder halt anders, ne? Luke sucht sich die größte Gefahr aus, findet dann Vader, muss sich dem stellen, und sie findet einfach, dass sie als größte Angst, dass sie einfach alleine ist, und sieht das gespiegelt.
Ja, auch möglich.
Ja, da findet sie ja keine Antwort auf ihre dringendste Frage, die da ist: Wo ist mein Platz in dem Ganzen? Wenn sie dann wieder sich selber sieht, ist die Antwort nicht gegeben.
Hat Luke denn eine Antwort bekommen?
Nö, aber das...
Außer, dass er sich selber sieht?
Das meine ich auch nicht, sondern das sollte eher nur das unterstreichen, was du gesagt hast.
Oh, dann finde ich das super, was du sagst.
Immer schön Honig rumreiben hier.
Ja, das funktioniert bei mir.
Also es könnte ja immer noch sein, dass Kylo gelogen hat, als er das mit den Schrotthändlern erzählt hat, aber ich fände das tatsächlich auch total gut.
Das ist was Neues und das brauchen wir ja eigentlich. Diese neue Trilogie braucht das einfach jetzt. Ich meine, der Rian Johnson hat ja schon ein paar mutige Schritte gewagt, die ja ziemlich cool waren. Manche waren ziemlich scheiße, ja. Manche ziemlich cool. Und ich habe einfach jetzt Schiss, dass Abrams das alles zerstört.
Ich glaube auch nicht, dass das sich Rian Johnson ausgedacht hat.
Meinst du?
Das lag im Safe.
Das lag im
Safe. Auf der Skywalker Ranch.
Es wird dann eine rote Linie geben, ne, die sie da geschrieben haben. Also so eigenständig darf Rian Johnson das nicht entscheiden. Das wäre der absolute Horror im Kanon, auch gerade für Abrams. Ne? Wie viel Zeit hätte der jetzt dann noch ein Buch zu schreiben, daraus oder ein Skript zu schreiben, dann das Drehbuch daraus zu machen und dann den Cast? Also die haben ja zeitliche Zwänge, die haben 2 Jahre Zeit jetzt. Eigentlich müsste jetzt schon losgehen.
Vor allem, weil ja auch Kathleen Kennedy jetzt schon mehrmals irgendwelche Leute rausgeschmissen hat, Regisseure. Und deswegen glaube ich insbesondere nicht, dass er viel gemacht hat, was nicht zu dem gepasst hat, was die sich schon vorher überlegt hatten.
Ja, das unterstreichend ist noch, dass er ja die nächste Trilogie schon bekommen hat als Regisseur.
Abrams,
10, 11 und 12.
Johnson. Nein, Johnson.
Johnson hat 10, 11 und 12 unter Vertrag. Und dann kann er, also ich glaube, dass sie halt in Gesprächen, ich will jetzt nicht, ich fände es, glaube ich, für mich blöd, wenn das alles schon irgendwie vorstrukturiert wäre und eher nur latent Input, so hier und da ein bisschen Input gibt, sondern dass sie sich das Skript zusammen, vielleicht auch im Trio mit Abrams erarbeitet haben, sondern dass die Frau Kathleen Kennedy von dem, was Johnson ihr erzählt hat und womit er sie überzeugt hat, so beeindruckt war, dass sie sagt, ja, dann, damit kannst du noch 10, 11, 12 machen.
Was muss er gemacht haben, genau, was ihr echt gefallen hat.
Oder er hat so einfach ein riesen Ego.
Es kommt ja auch auf den Durchmesser.
Ja, wir werden es nicht erfahren. Oder er hat halt einfach das gemacht, was er
60
sollte.
60 Kilometer Spannweite.
Oder wird jetzt doch vielleicht gekickt, das weißt du ja nie.
Das wäre, glaube ich, sehr, sehr schlecht.
Naja, zumindest würden wir es dann
erfahren. Nicht für Lucasfilm sprechen, wenn sie ihn jetzt schassen, weil die Hälfte der Fanbase eine Petition startet.
Ja, aber die Hälfte der Fans fand doch Episode 7 scheiße, also von daher kann man ganz ruhig bleiben.
Ist aber hier ein bisschen anders, weil wenn du mal auf Rotten Tomato guckst, dann...
Sollen wir dazu später?
Ja, okay,
ich komme bei der Bewertung. Ich diese Rezensierung der Rezensierung dann erst am Ende...
Du hast angefangen.
Bewertung der Bewertungspodcast.
Ja, es tut mir leid, I'm sorry.
Dann spielen wir jetzt nochmal eine Stimme aus dem Off ein. Und zwar diesmal Christian. Ich glaube, das ist Judiths Mann.
Genau.
An Last Jedi mochte ich sehr das unkonventionelle Storytelling. Das Brechen mit Erwartungshaltung, ohne dass es konstruiert wirkt. Der Film bedient sich wieder Zitaten aus Episode 5, sowie auch The Force Awakens Zitate benutzt hat aus Episode 4. Geht aber dabei geschickter mit diesen Zitaten um daraus wirklich was Neues zu schaffen und uns erst zu verwirren und dann ja zu überraschen. Außerdem möchte ich auf ein paar Kleinigkeiten eingehen, da vieles Gutes schon gesagt worden ist, von Jude zum Beispiel, dem ich mich ganz anschließen kann. Und es sind so ein paar kleine Szenen, die mich sehr begeistert haben. Zum Beispiel die Szene im Thronraum, das Überlisten von Snoke, Rücken an Rücken von Rey und Kylo gegen die imperialen Wachen. Ganz großes Graphball.
Okay, vielen Dank. Gibt's noch was zu Luke, Rey und Kylo?
Ich fand die Szene toll, wo sie mit Kylo quasi in ihrem Hütchen gesessen hat, also mit Force Projection Kylo in ihrem Hütchen gesessen hat und Luke dann einfach reinkommt und die komplette Hütte mit Hilfe seiner Macht abreißt, weil er einfach wütend, ängstlich, überrascht ist, und das war einfach eine ganz große Szene, gerade für Luke Skywalker, der ja eigentlich sonst nie diese Art von destruktiver Kraft eingesetzt hat. Das kennt man von ihm ja überhaupt gar nicht.
Und es macht für mich auch so viel Sinn, weil er ja vorher
war so gut
gesagt
in dieser Szene.
Hat, er hat schon einmal so eine Macht gesehen und da hatte er noch keine Angst, aber eben sein Scheitern hat ihn gelehrt, Angst zu haben.
Mhm.
Und dann sieht er die neue Macht, die er erfahren hat, mit der alten verdorbenen Macht, die ihm aus den Händen geglitten ist, zusammen in derselben Hütte. Kein Wunder, dass dem da der Machtstift geht. Also
ja.
Das fand ich unglaublich gut gemacht. Viel schlimmer fand ich am Anfang, nach dem Schwertwurf, wie er in seine Hütte abgestampft ist und die Tür zugeschlagen hat und sagt, ich bin nicht da. Und sie dann noch so an die Tür
klopft. Und er ist sehr oft weggelaufen in dem Film. Das hat mich auch bissi genervt irgendwann einmal. Der rennt so oft weg vor Rey. Nein, ich kann dich jetzt nicht mehr anschauen. Nein.
Du bist nein, ich arbeite böse. Nur von 9 bis 12.
Ja, ich bin ein Beamter hier auf dieser Insel. Entschuldigung, Benny, der Seitenhieb muss das jetzt sein, oder?
Ach so, ja, okay. Arbeiten.
Aber sonst habe ich jetzt nicht viel zu sagen zu denen, außer Kylo gefiel mir noch besser in dem Film. Da hast du wirklich diesen Konflikt in ihm gesehen, gespürt jetzt nicht, aber da hast du gesehen in diesem Film. Das war ziemlich, ziemlich cool gemacht, finde ich. Und man hatte darauf hingearbeitet, auf dieses Duell da, also Duell, auf Snokes Toten halt hin. Ja, das war echt gut gemacht. Weil quasi in dem Film war er total nutzlos. Episode 7, denkst du jetzt dran, der wurde so oft eingesetzt, der fliegt dorthin, kämpft dort. Episode 8, nada, nichts. Einfach bis zu der Stelle. Weil man wollte sich nur auf seinen Charakter konzentrieren. Das fand ich klasse. Er hat generell
ziemlich wenig. Ich fand Kylo auch
Rey
stark.
Und Luke zu Kylo gehen oder hat noch jemand was zu Rey und Luke?
Phil wollte noch was sagen.
Nö, wollte Mario nur zustimmen, dass mir Kylo, ich fand den schon in Episode 7 gut und der hat mir auch hier wieder toll gefallen. Ich finde, das ist ein für Star Wars Verhältnisse ein selten interessanter Charakter.
Ja, den Satz möchte ich gerne dreimal hören.
Ich fand auch, das ist ein für Star Wars Verhältnisse selten interessanter Charakter.
Ja,
finde ich auch. Erstaunlich.
Für Star Wars Verhältnisse
alles, was du sagst, finde ich gut.
Ja, ich konnte auch die Hater in Episode 7 nicht verstehen. Also ich war schon von Anfang an ein Fan von Kylo Ren, weil er eben nicht dieser fertige, typisches, übermächtige Star Wars Bösewicht war, wie Darth Maul oder der Imperator oder Count Dooku. Die waren alle so untereinander austauschbar, aber er war halt mal, er war noch nicht fertig. Er war halt quasi noch Bösewicht in der Mache sozusagen. Und deswegen fand ich ihn halt so interessant, weil man eben nicht wusste, in welche Richtung sich der Charakter noch entwickelt.
Der ist ja jetzt immer noch nicht fertig.
Nee, ist er auch nicht. Ist er auch nicht.
Er reagiert ja noch genauso wie in Episode 7, wo er ein Schaltbrett zur Laser schwertet und jetzt seinen Helm im Lift gegen die Wand schmettert. Aber trotzdem, er wächst ein bisschen hinüber hinaus. Also er nicht über sich hinaus, aber er wächst, weil er seinen Konflikt endlich entscheidet. Oder ins Gleichgewicht bringt, indem er eben in Episode 7 seinen Vater umbringt und in Episode 8 seinen Ziehvater. Aber ich finde, er ist gewachsen, weil er eben gesagt hat, er braucht jetzt keine Hilfe mehr.
Nö.
Außer vielleicht von Rey, die ihm dann aber, weißt du, er braucht keine Hilfe, um sie zu bekehren. Das schafft er alleine, ohne Snoke. Schafft er aber nicht.
Dabei sagt er sogar bitte.
Ja, und oh Gott, ja, ich liebe echt diesen Charakter und auch diese gesamte Thronraumszene. Wie Christian sagt, großes Graphball. Ich brauche da gar nicht viel drüber reden, weil ich gerade schon wieder drüber nachdenke, wenn du sagst, er sagt bitte, das war grandioses Ding. Das einzige Bescheuerte ist die Lupe an der Wand. ein nettes Augenzwinkern Richtung Episode 6 irgendwie.
Ja, mit dem Fenster, genau.
Hattet ihr eigentlich ein Problem mit diesen Rückblenden, die dreimal in unterschiedlicher Ansicht erzählt wurden?
Nö.
Ich weiß gerade nicht, welche du meinst.
Naja, in der Kylo und Luke. An Kylos Bett
stehen. Nee, fand ich super, weil es aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Erinnerung erzählt.
Genau, und vor allen Dingen, weil es aus unterschiedlichen Blickwinkeln, auch ohne die Szene zu ändern, eine komplett andere Aussage hat.
Ja, hm. Perfekt.
Weil es ist ja wirklich exakt die gleiche Szene, die gespielt wird, nur je nachdem, von welcher Richtung aus man guckt, sieht es so aus, als wäre Luke Skywalker der Aggressor, oder am Ende ist es ja doch dann der, der im letzten Moment doch zurückziehen will, aber es dann doch nicht mehr schafft, weil Kylo die Sache eben missversteht und sich eben verteidigt.
Und wieder die Tragik des verstreichenden Momentes. Klingt gut, sagt wenig aus.
Ja, fand ich auch. Ich habe nur gefragt, weil auch da, glaube ich, gab es Fans, die gesagt haben, das würde nicht zu einem Star Wars Film passen, aber das ist ja Quatsch.
Das finde ich
auch, weil das noch nie vorkam.
Ja.
Das finde ich sehr schwierig, wenn man immer sagt, oh, ein Star Wars Film.
Ja.
Das ist für mich so ein Argument, das hat für mich dann nichts mit zu suchen, weil das ist so ein waschiges, abgegrenztes Thema. Was ist ein Star Wars Film?
Am Ende entscheidest du für dich selber eigentlich, ob es ein Star Wars
Film ist. Deswegen kann es kein Argument in der Diskussion sein, weil es eine Meinung ist.
Genau. Zurück zu, ganz kurz nur zu dieser Rückblende. Ich stimme euch zu, war wirklich klasse. Wie würdet ihr die zeitlich einordnen? Weil ich kann das jetzt irgendwie nicht zeitlich einordnen, weil der Tempel brennt. Man hat die Vision kennt man schon aus Episode 7. Und da kommt ja gleich nach dem brennenden Tempel die Ritter von Ren kommen eigentlich dann gleich vor. Da weiß man eigentlich jetzt, das spielt eigentlich Jahre danach. Oder Monate danach, weiß man ja nicht.
Ich hätte jetzt gesagt, das sind 1 bis 5 Jahre her, mehr nicht.
Weil das ist irgendwie komisch.
Aber Luke sieht ja schon deutlich jünger aus, oder?
Kylo ja
weil
nicht.
Der Tempel brennt auf einmal und diese Ritter tauchen ja auch auf in dieser Vision Episode 7. Weil wie möchte man das jetzt irgendwie einordnen? Das hat mich nur leicht verwirrt und da hat, ja gut, jetzt weiß ich verschimpft, aber da ein bisschen mehr Erklärung hat mir da schon noch gefehlt.
Ja, da hat er auch schon seinen Anzug und seine Maske angehabt, als er mit den Rittern da stand. Ich bin mir, weiß nicht, keine Ahnung, ob das nicht vielleicht einfach nur bildlich gesprochen war.
Das heißt, den Tempel hat er schon mal angezündet, die Jedi haben eigentlich noch gelebt, eigentlich.
Ja, Luke hat ja gesagt, Kylo hat ihn ja angegriffen und dann ist quasi alles explodiert. Und als Luke dann wieder wach geworden ist, war der Tempel schon zerstört und die Schüler waren alle tot.
Das ist aber auch ein cineastisches Problem, weil in Episode 7 stehen die im strömenden Regen da und in Episode 8 in dieser Erinnerung regnet es nicht, wenn ich mich recht erinnere.
Genau.
Ja. Das, ja, so what? Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde es halt eine interessante Beobachtung, fand ich, dass die Knights of Ren 6 Stück sind und auch eben 6 Thronwachen da sind. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass das die Knights of Ren wären. Aber die Nummer suggeriert es ein wenig. Aber ich glaube, dass das noch etwas ist, was Abrams dann vielleicht in Episode 9 reinbringen wird.
Wisst ihr, warum die Thronwachen da waren?
Um den Thron zu bewachen.
Nee, weil damit, ein Imperator braucht eine Garde.
Nee, das chinesische Publikum braucht auch Ansatzpunkte, damit sie den Film gucken wollen. Können.
Okay. Du hast mich überzeugt.
Naja.
Sehr gut.
Jan, ich muss dir widersprechen. Es sind mehr als 6. Angeblich sind es sogar 7. Und ja, es waren sogar 7 Ritter. Also trifft das nicht wieder zu.
Nö. In der Rückblende stehen 6 Leute und Kylo Ren macht 7.
Weil da gibt es nämlich Bilder, wo sogar 7 drauf sind.
Ja, mit Kylo Ren sind 7.
Das ist mein Bild nicht. Ist ja wurscht eigentlich, aber die Enzyklopädie, die wird die Frage beantworten, die bekomme ich diese Woche.
Zu spät.
Ich weiß. Die kommt jetzt einfach heute raus. Das ist ja das Blöde. Aber diese Theorie gab es wirklich, die wurde auch schon von Fans diskutiert im Internet. Dass diese Gardisten halt diese Ritter darstellen sollen. Die Frage ist halt, warum? Die waren ja mal Ritter von Ren, warum sind sie jetzt dort und nur Kylo nicht mehr?
Also in der Wikipedia steht, dass 8
Wachen im Thronsaal gekämpft und gestorben sind.
Ah. Ach echt? Das heißt, krass, ich dachte, es wären 6 gewesen.
Naja gut, heißt ja nicht, dass noch welche dazugekommen sein können.
Ja, ja.
Alle tot.
Alle. Und einer war ganz cool.
Diese Szene mit dem Lichtschwert.
Durch den Kopf?
Ja, ja.
Die war aber klasse.
Ich fand den Kampf richtig gut.
Ja, der war super. Der war auch schön choreografiert und gerade in diesem geilen Raum. Der Raum sah einfach großartig aus. Die Kameraführung, die Kämpfe. Du hast auch im Hintergrund immer gesehen, wie der jeweils andere weiterkämpft. Das war wirklich super.
Ja, also zum einen die Inszenierung war toll. Was mir aber fast noch besser gefallen hat, war, wie schnell Kylo und Rey richtig gut als Team funktioniert haben.
Mhm.
Weswegen ich dann auch später so für einen kurzen Moment geglaubt habe, dass Rey sich drauf einlässt, mit Kylo jetzt zusammen alte Zöpfe abzuschneiden. Das ist ja so sein Ding. Wir müssen die Vergangenheit irgendwie, das muss alles weg. Ja, und so für einen kleinen Moment hatte ich gehofft, ja, die beiden machen das jetzt zusammen. Und dann kommt Luke praktisch als derjenige, der gegen die beiden kämpfen muss.
Ja, ja, ich meine, das kann ja auch jetzt nicht mehr passieren, weil Luke dann, aber ich fand halt auch diesen Moment, dass sie beide wieder nur, ne, Kylo ist ja auch ultra emotional, dass sie halt in diesem Kampf beide nur auf ihr Gefühl vertrauen, wo ich dann wieder denke, wenn Anakin Skywalker in Episode 2 einfach vom Speeder springt und Obi-Wan sagt, ich hasse das, wenn er das tut, da denkt der Typ auch nicht nach, sondern fühlt einfach.
Ja, ja.
Und dieses Gefühl, wenn er Kylo Ren sich ein bisschen vornüber beugt und sie über seinen Rücken quasi sich zurücklehnt in dieser Choreografie, das passt, das ist
ja,
schön.
Ja, genau so Sachen meinte ich, weil die zwei einfach beide da gleich ticken dann.
Genau.
Und das sofort super funktioniert.
Genau, aber danach, wenn sich eben die Ruhe wieder über die Szenerie legt und er ihr dieses logische, halbwegs überdachte Angebot macht, dass da dann das alles, dieses Band wieder vollkommen spröde wird. Und die beiden sich wieder sagen, nee, kann ich nicht. Als zwei Seiten einer Medaille gehören zusammen, sehen sich aber nicht.
Ja.
Oder können nie auf derselben Seite sein, was auch immer.
Ja, also das fand ich
Hin und Her und dieses verbildlicht dadurch, dass eben Anakin Skywalkers, Darth Vaders, Luke Skywalkers Schwert in zwei bricht.
Mhm.
Oh, herrlich. Und dieses Ding, ne? Es gibt im Internet jetzt schon mehrere Listen, was das alles abgehackt hat.
Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass da ein Lichtschwert in zwei gebrochen wird. Hat jetzt
Raker Lichtschwert, der Saga. Die reißen doch beide mit der Macht an dem Lichtschwert dann.
Also an Lukes altem Lichtschwert, an dem blauen. Bis
der Kristall überlädt und explodiert.
Da hat jeder ein halbes Lichtschwert.
Okay.
Ja, nur Rey nimmt nachher halt beide Hälften mit.
Ah, das heißt, sie hat jetzt gar keins im Moment.
Momentan nicht.
Ne? Ja, genau. Aber dieses Ding, ne, mit Count Dooku getötet, mehrere Jünglinge getötet, das ist so viel. Mace Windu die Hand abgehackt, keine Ahnung, ein Wampa aufgeschnitten, einen Arm von wie heißt das weiße Ding in Episode 5? Auf jeden Fall, das hat es kaputt gemacht und auf dem Millennium Falcon Schüsse von einer Trainingsdrohne abgewehrt.
Jahrelang mit einer Hand durchs Weltall geflogen.
Ja.
Und es Newt hat Obi-Wan auf dem getötet. Todesstern gegen Darth Vader gekämpft, oder nicht? Und nee, er hat sein eigenes Lichtschwert benutzt.
Nee, das war in Episode 6, genau. Aber in Episode 5 hat er damit gegen Darth Vader gekämpft.
Stimmt, und dann ist es runtergeplumpst.
Und dann ist es runtergefallen. Und Maz Kanata hat es gefunden, als sie einem von diesen komischen Wahlkreaturen, die auf Bespin ja anscheinend das Gas herstellen, es sauber gemacht hat. Und da lag die Hand mit dem Lichtschwert im Ohr.
Ja, fand ich auf jeden Fall eine Hammer-Szene. So dieses ganze Ding da in dem Thronsaal ist richtig, richtig hammergut.
Ja,
also fand ich eine der Mega-Star Wars-Szenen überhaupt.
Ja. Das meine ich. Also dieser Film hat unglaublich große Momente, die für mich Star Wars sind, wo, ne, wir eben da waren, was ist Star Wars, muss jeder für sich selber entscheiden.
Ja, also der Film funktioniert für mich, also der schlägt so extrem aus ins Gute wie ins Schlechte, weil ich ja, jetzt die ganze Zeit genau. So viel geschimpft habe. Also Ryan Johnson, der hat hier auch Szenen und Momente geschaffen, die unerreicht sind bisher.
Ja, genau. Das ist wirklich, also dieser Film hat so gute Szenen und dann hat er wieder diesen blöden Humor, der natürlich wieder einiges kaputt macht, aber nee, keine Ahnung, also ich glaube, ich war noch nie so unentschlossen und entzweigerissen bei einem Star Wars.
Deshalb bin ich auch so begierig drauf, den nochmal zu sehen.
Ja, ich auch. Unbedingt. Aber einfach nur, um sicher zu gehen, dass ich den fair bewerten kann und eben nicht mit der Angst im Hintergrund, dass dieser Humor mir diese wunderschönen Szenen kaputt macht und ich die einfach nicht mehr fair bewerten kann.
Ja, mich hat das immer wieder rausgerissen.
Ja.
Die Chewie-Sache, die mit den Nonnen, da habe ich herrlich gelacht, als sie den Fels halbiert hat und die Schubkarre kaputt gemacht hat. Da weiß ich noch, Tim und ich haben beide sehr gelacht. Da habe ich nur
noch mit den Augen gerollt.
Das war nicht so geil.
Im Fels hinterher. Das war schon so weit im Film, dass ich da habe ich dann halt gedacht, naja.
Ja, aber das war einer dieser
ist auch schon wurscht.
Schraubstock fein reinjustierte Humormomente. Aber die haben mich halt immer ein bisschen rausgeholt. Und dann konnte ich aber Gott sei Dank durch großartige Momente wieder eintauchen. Was mich nur neben diesen Momenten am größten stört, sind eben Sachen, die mich emotional investieren oder in denen ich mich emotional investiere, wie eben zum Beispiel den Beschuss der Brücke des Kreuzers, wie eben das Niederbrennen des Baumes, wo ich denke, mein Gott, was schlägt das für Wellen? Und die werden dann wieder relativiert, indem Leia überlebt. Das ist noch das Kleinere, aber dass, wie ich eben sagte, die Bücher noch da sind, dass eben dieser Bruch nicht vollzogen wird, sondern es wird angeknackst. Und das finde ich, da fühle ich mich als Zuschauer ein bisschen verarscht. Ja. Also ich als Jan.
Du als du.
Ich habe nur einen Satz zu Rey. Die fand ich ein bisschen blasser als in The Force Awakens. Es liegt vielleicht aber auch einfach daran, weil da lag ja wirklich der Fokus, zumindest im ganzen ersten und zweiten Drittel, auf ihr.
Kommt tatsächlich auf die Szenen an. Also sie hat mal stärkere Szenen, mal schwächere Szenen. Aber in den starken Szenen ist sie auch unglaublich stark.
Ja, und ich finde sie immer noch super. Ich fand nur Kylo hier nochmal wesentlich besser als Rey.
Ja. Das ging aber auch so. Adam Driver ist, glaube ich, auch ein genialer Schauspieler. Nicht das Daisy Ridley?
Ja.
Ja, okay, ich dachte jetzt Ripley, aber das ist ja jemand anderes.
Der hat auch zu
nicht Disney. Auch eine große Schauspielerin genau. Wäre, aber Luke, also Mark Hamill spielt viele an war die Wand.
In dem Film auch hammer gut.
Hammer. Und Adam Driver, großartig. Finn finde ich sehr blass in dem Film.
Danke. Ja, aber ich weiß nicht so sehr, ob das seine Schuld ist.
Nö, glaube ich nicht. Nicht die Schuld des Schauspielers, auf keinen Fall.
Es gab schon so Momente, wo er ein bisschen, zum Beispiel die Szene, wo er Rose kennenlernt. Das war eine Finn-Szene. Da konnte er das richtig gut ausspielen, dieses das war kein blöder Humor. Wie er da so vor dieser Rettungskapsel steht und immer versucht, so ein bisschen sein Gepäck zu verbergen und
ja, genau,
mit ihr so und so Dinge sagt, von denen er glaubt, dass Rebellen sowas sagen, weil er eigentlich nur will, dass sie jetzt schnell wieder weggeht.
Das war ein bisschen
aber wie das hat er
Episode
halt
7, wo er zu Rey sagt, do you have a boyfriend? Do you have a cute little boyfriend waiting for you? Wo ich auch, das ist halt dieser Finn-Humor.
Ja.
Das fand ich auch passend. Ich bin mir bei dem Rose-Charakter nicht sehr sicher, was ich davon halten soll. Die hat einen wichtigen Part in dem Film und auch den Satz, den Judith eben gesagt hat, diesen Kernsatz nachher. Aber das ist auch so eine Szene,
ja, ich
die
fand
mich die, sehr, sehr investiert hat. Dass eben wieder ein Todessternlaser da ist, okay, wow. Aber dass eben da die Hoffnung erhalten wird für sie, aber die Hoffnung für den Widerstand zerbricht, weil dieser Laser feuern kann. Und du denkst, oh wow, okay, jetzt kacke, jetzt geht's richtig schlecht zu Ende. wie es im Mittelteil für mich sein sollte. Und dann finden sie noch einen Kristallfuchs-Ausweg.
Klar sind sie am Ende rausgekommen, aber man muss mal überlegen, wer am Ende noch rausgekommen ist. Da sind vielleicht ich will nicht wissen, wie vielen 100
Widerstandskämpfern. Der gesamte Widerstand passt auf den Falken.
Genau, da sind vielleicht noch 20 Leute und davon sind drei oder vier unsere Haupthelden. Und dann hast du noch ein Dutzend Soldaten und Techniker, die noch übrig sind. Du hast quasi keinerlei Führungsebene mehr. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt als gutes Ende bezeichnen. Also der Widerstand, wenn jetzt nicht von diesen mysteriösen Verbündeten im Outer Rim Hilfe kommt, denke ich mal, werden die zumindest nicht mehr viel reißen.
Ja, aber es war nicht so ein richtig dunkles Ende. Also es war ja schon ein hoffnungsvolles Ende.
Man hätte das anders machen können. Und das ist auch eine Sache, die ich überhaupt nicht kapiere. Wir sehen, wie Rey auf das große Schiff kommt vom Millennium Falcon, aber sehen wir, ich habe keine Ahnung, wie die wieder auf den Millennium Falcon kommt.
Mit der Fähre von Snoke.
Naja, die kommt ja nicht auf den Millennium Falcon. Der Millennium Falcon ist ja auf dem Planet gelandet, oder? Und sie ist ja nur mit diesem Sarg.
Wie kommt sie dann eben auf den Planeten?
Mit der Fähre von Snoke.
Nee, sie landet ja mit dem Millennium Falcon.
Nein, sie landet doch mit diesem Sarg.
Ich glaube, Phil meint,
sie landet mit dem Millennium Falcon. Sie sitzt im Geschützturm. Sie ballert doch auf TIE Fighter.
Ach so, das sieht man noch.
Okay. Ja, nee, aber ich glaube, Phil meint, sie ist mit der Fähre von Snoke von seinem Schiff zurück zum Luke Skywalker-Planeten geflogen,
das meine ich auch.
Der Falken wartet.
Was? Zum Luke Skywalker-Planeten?
Nein, sie sagt doch zu Chewie, fliegt dorthin irgendwo und dann erfährt man jetzt nicht mehr, wie sie wieder auf den Falken kommt und das ist sicher wieder geschnitten.
Doch, Hux sagt doch noch zu Kylo, dass Rey sich die Fähre von Snoke geschnappt hat.
Stimmt.
Ja. Ah, okay. Gut, danke, Phil. Danke.
Sehr Sinn.
Ja, gerne. Weil ich saß da und dachte,
hä? Ich würde jetzt noch gern kurz den zweiten Moment von Finn ansprechen, den er in dem Film hatte. Du warst ja jetzt gerade schon kurz bei diesem Todessternersatz-Laser auf dem Planeten, wo er sich ja, um so seinen kleinen Character-Arc in dem Film zu beenden, er hört jetzt auf wegzulaufen, sondern hat sich entschieden, er ist beim Widerstand und ist bereit, sich zu opfern, um diesen Laser zu zerstören, indem er reinfliegt. Und ich war mir dadurch, wie intensiv die Szene war, wie die Musik war, war ich dann überzeugt davon, dass er jetzt auch abserviert wird.
Hm. Ja, ja, ja.
Ja, stimmt.
Und ich weiß gar nicht, ob ich so zufrieden damit bin, wie das jetzt passiert ist. Also mir hätte es sehr leid getan, weil ich finde den einfach unglaublich, unglaublich sympathisch, den Typen. Also ja. Ich schaue dem, wenn der richtig eingesetzt wird, finde ich es einfach eine Freude, dem zuzugucken. Aber das war schon eine mega packende Szene. Und so ein bisschen habe ich innerlich geflucht, als wie heißt sie? Rose ihn da dann rausrammt.
Rausrammt.
Ja, das ging mir zuerst auch so. Dann habe ich halt gedacht, okay, aber das Kernkonzept, oder nicht das Kernkonzept des Films, aber in dieser Szene von Rose ist eben das Erhaltende.
Ja, völlig retten, richtig. Sagt sie ja dann auch eben genau.
Genau, das fand ich dann.
Was wir hassen, sondern retten, was wir lieben.
Das hat es für mich dann wieder ein bisschen okay gemacht, aber ich war auch da und dachte, ich glaube, das war wirklich auch eine der Szenen, zum Beispiel neben der, wie Leia schwebt, wo ich die Hände in die Luft gerissen habe, weil ich auch mir nicht erklären kann, wie du mit deinem Fahrzeug in ein anderes reinrammst, um die Person im anderen Fahrzeug zu retten.
Vor allem mit solchen Klapperkisten.
Ja, naja, gut.
Ich habe ja ganz kurz in dem Moment gedacht, dass sie sich einfach da reindödelt. Um Dacht ihn auch, zu retten
und die anderen. Ja, das wäre so.
Aber das wäre wieder so klischeehaft.
Das hätte ich sehr billig gefunden.
Ja, ja, genau.
So, okay, wir müssen diesen Hauptcharakter.
Wir bringen hier einen neuen Charakter, der sich opfern kann, damit wir unseren tollen Charakter.
Ja, ja, genau. Das hätte ich sehr billig gefunden.
Ja, hätte ich auch. Aber ich habe es tatsächlich für einen ganz kurzen Moment habe ich es gedacht.
Ja, ja.
Okay. Und ich war glücklich, dass es nicht passiert ist.
Das war, ja, aber da stimme ich viel zu. Starker Moment von Finn, der aufhört wegzulaufen, hatte ja auch schon ein bisschen vorher. Nämlich in dieser, und das ist für mich eine der schlimmsten Szenen im Film, auf dem Schiff, von Snoke im Kampf gegen Shiny McShineshine, wo BB-8 auf einem AT-ST schießt und die beiden, wie heißt die Shiny Frau nochmal?
Phasma.
Brienne von Tarth, genau.
Genau, Brienne.
Wo die beiden eben gegeneinander kämpfen und wirklich in 2D von rechts nach links über dem Bildschirm kämpfen, während im Hintergrund wie in Street Fighter 2 in 2D auf dem SNES die Trooper der First Order auf diesen comichaften AT-ST mit BB-8 schießen. Das fand ich sowas von ätzend. Und es wurde zum krönten Bullshit-Abschluss gebracht, dadurch, dass eben Finn runterfällt. Du, als Star-Wars-Kenner weiß man, was das da für ein Ding ist und dass da gleich eine Plattform hochgefahren kommt. Und dass er dann sagt, Rebel Scum. Und sie dann einfach aus dem Bild kickt und sie dann irgendwie durch den Boden fällt.
Ja, Phasma war auch wieder eine Lachnummer. Ich weiß ja nicht, Phasma warum war die mit dem Charakter, warum die den so groß... Also das mit Snoke bin ich völlig, wie sagt man denn, das ist gut so, wie sie das gemacht haben. Aber Phasma,
ja.
Also dann lass sie doch gleich völlig weg.
Ja, ein bisschen
wie Ed Sheeran
bei Game of Thrones reinbringen. Game of Thrones Charakter in Star Wars reinbringen.
Ja, steck ihn die ganze Zeit in eine Rüstung und lass ihn nichts tun.
Ja, ich glaube ja, dass die in Episode 9 wiederkommt und jetzt eben das Gesicht verbrannt hat, weil sie ja
dann verlasse ich das Kino.
Wenn sie jetzt nochmal
wieder kommt. Jetzt in Episode 9 auch wiederkommt.
Bist du sicher, dass du das auf Aufnahme haben willst?
Oh ja.
Ich glaube nicht, dass sie tot ist. Das glaube ich.
Aber einmal gehe ich auf jeden Fall aus dem Kino.
Am Ende des Films. So, das habt ihr jetzt.
Nein, ich werde das
schon. Ich habe nicht gesagt, wann.
Ich sage, was zum Geier, schmeißt Tipps Popcorn aus der Hand und verlasse das Kino.
Ich habe noch nie Popcorn gekauft im Kino.
Ja, dann musst du aber dann
kaufen. Schmeiß ich Jans Popcorn 9. aus der Hand.
Wir kaufen extra Popcorn, damit Jan es wegwerfen kann.
Ich strapiere dir ganz liebevoll einen riesen Popcorn-Eimer im Schoß.
Wie fandet ihr denn die Schlacht auf Crait allgemein?
Also optisch fand ich die großartig.
Bis Luke kam, Great, war mir sehr egal.
Echt? Ich fand die super. Ja, das Einzige, was ich nicht mochte, war dieser merkwürdige Rebellenoffizier, der aus dem Schützengraben gesprungen ist, wie ein 100-Meter-Läufer, um sich dann mit dem Fernglas ohne Deckung auf die Ebene zu stellen. Ja, ja. Das habe ich nicht verstanden, ob das irgendeine Anspielung sein sollte, ob der Schauspieler vielleicht jemand Besonderes war. Ich habe nicht verstanden, warum er nicht einfach über den Schützengraben drüber hinaus mit seinem Fernglas geguckt
hat. Mario hat einen Fun-Fact.
Yay! Der Regisseur von Rogue One, Gareth Edwards, wie der heißt, ist in diesem Schützengraben zu sehen, als Soldat, als Rebellensoldat.
Aber es war nicht der Typ mit dem Fernglas. Oh.
Noch ein Fun Fact, wo du auf Rogue One anspielst. In Rogue One, wenn, wie heißt sie? Ren? Wie heißt noch der Hauptcharakter? Die Hauptcharakterin. Jin. Ja, genau. Wenn Jin diese Datenbank durchgeht nach dem Todesstern, kommt da Hyperspace Tracking.
Echt?
Ah.
Ja. Das ist halt ein Easter Egg in Rogue One, was auf das Hyperspace Tracking der First Order Schiffe hier anspielt. Cool.
So nice.
Ach, sind die dumm, dass sie das nicht gemerkt haben?
Ich fand noch okay. Was ich vollkommen bescheuert fand, war der andere Soldat, der einmal über den Boden
Salz
dran leckt. Salz.
Ja, warum müssen Glück? Leute in Filmen immer unbekannte Substanzen ablecken? Das macht man
nicht. Vor allem einfach auf irgendeinem Planeten. Und ohne Scheiß, der Glück, dass es anscheinend ganz normales Salz war. Es gibt nämlich Salze, die schmecken so abgrundtief ekelhaft, dass du einen Würgreiz kriegst.
Das hat
also, schaut mal ein bisschen nach Sylvie
zum Beispiel. Ich schaufel mir doch nicht irgendwelches Zeug einfach in den Mund.
Das Ganze haben die ja nur gemacht, damit dieser Farbkontrast zwischen Weiß und Rot da war. Also das
sah schön aus. Das
hätten sie auch so zeigen.
Ich habe allerdings ein paar Mal gedacht, das wäre jetzt Blut, was da spritzt, insbesondere als sie dann alle auf Luke geschossen haben.
Das war auch eine starke Szene. Ein bisschen übertrieben,
Habe ich mich in dem Thronraum auch gefragt, als irgendwann eine von den Guards fliegt in so einen, irgendwie einen Häcksler rein und da kommt so rotes Zeug raus. Könnte die Rüstung sein, könnte aber auch Blut sein.
Sein. Warum ist auch so ein Häcksler mitten im Boden im Thronraum?
Warum?
Ist dann der Imperator schon mal gemacht.
Für die Snacks von Snoke.
Ja, da ist das Snoke rausgekommen damals.
Mach mir einen Vitaminshake.
Das hat er gefurcht,
Okay, das ufert aus. Lass uns nochmal zur Wüstenszene kommen. Nachdem dieser Todessternlaser das Tor zerschossen hat, dann kommt ja in einer schönen Szene, finde ich, Luke aus dem Dunkeln geschritten und hat einen Dialog mit Leia.
Ja, also du meinst in der Basis, ne?
In der Basis,
wenn es zu seiner Schwester geht, ja. Ja, klar, das fand ich sehr schön, wenn er sich entschuldigt und also sie sagt davor ja einfach nur, ja, ich habe eine neue Frisur. Das ist für mich ein wunderbarer Carrie Fisher Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob es für mich ein wunderbarer Leia Organa Moment ist. Aber dass er hat dieses Bedauern zeigt immer noch, dass es ihm leid tut. Und in der Szene ist mir nicht aufgefallen, dass er jünger aussieht.
Ja, mir auch.
Ich dachte, er wäre in Persona dort. Es hat bei mir so ultra lange gedauert, bis ich gerafft habe.
Ja, ich verstehe das auch bis jetzt noch nicht so richtig, weil er gibt dir doch auch diese Würfel von Han.
Mhm.
Ja, aber die verschwinden.
Die zerfallen nachher aber auch. Ja.
Genau, in der Hand, wie sie
zerfallen. Okay, das habe ich verpasst.
Und Yoda kann ihm ja auch eins vor den Schädel bollern mit seinem Krückstock. Also materiehafte Interaktion ist da und er erklärt.
Yoda ist ja aber auch schon ein Machtgeist und Luke ist ja da nur eine Projektion.
Ja, eine Machtprojektion, aber vielleicht ist es ja sowas Ähnliches. Die verschwinden.
Ja, aber er hat sich ja so überanstrengt dafür, dass er darauf dann gestorben ist. Ich denke mal, das war dann auch der Grund, warum er aktiv eingreifen konnte, weil halt all seine restliche Energie in diesen einen Moment gesteckt hat.
Ja. Und dass er eingreifen wollte.
Ja.
Das passiert ja nach dem Abbrennen des Baums, wo er befreit ist von der Bürde seiner Vergangenheit.
Mhm.
Aber es hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich den Kniff gerafft habe und dann fand ich es grandios.
Ich habe das erst gerafft, als er
Als die anderen es auch gemerkt haben.
Genau, als man umgeblendet hat und er dort saß.
als er mit dem Schwert halbiert werden sollte.
Ja, das war ja dann die Szene.
Dann hat man
gesehen, dass er noch da stand und dann blendet es sich ja um auf seinen Schneidersitz.
Mir ist ja bis dahin nicht aufgefallen, dass der Kerl jünger ist.
Mir auch nicht, weil ich hatte ja eine 3D-Brille auf. Was soll man denn da sehen?
Tunnelblick. Aber das fand ich sehr schön, weil ich dachte, okay, das Schwert ist durch ihn durchgegangen, wenn der jetzt so auseinanderfällt wie in einem Samurai-Film oder
Anime. So wie Snoke.
Ja. Oder Darth Maul oder so.
Ja.
Oder alle anderen.
Aber es war einfach viel besser gelöst.
Ja, das fand ich auch.
Ja.
Das war allgemein echt ein super, super schönes Ende für Luke, finde ich.
Ja, ja, grandios.
Nur wieder zu kurz. Also man hätte da noch ein bisschen auf die zwei Sonnen gucken können. Das war irgendwie wieder viel.
Ja, aber auch der Moment wieder halt mit der Musik und das
ja,
war schon
toll. Total. Mit den zwei Sonnen gab's die da wirklich?
Ja.
Ich habe nämlich immer nur eine
Sonne. Oder war das eine Spiegelung? Nein,
die gab's nicht wirklich.
Man hat doch da zwei gesehen.
Nee, ich denke nämlich auch, dass
man hat kurz zwei Sonnen gesehen, weil das, ja, genau.
Wie er sieht, I'm home. Ich gehe jetzt nach Hause.
Ja, genau.
Dass das so die ultimative
Kreisfließung
ist.
Ja, aber Sonnen
kann man keine
hell.
Sonnen sehen.
Sonnen sieht man auch mit 3D-Brillen.
Okay. Und die erste hast du ja auch gesehen.
Ja, okay.
Wirklich erst eine und dann zwei und das war eine sehr starke Metapher.
Ja, ich glaube auch, das war einfach dieses, du hast es jetzt geschafft, lehn dich zurück, es ist vorbei.
Und das ist auch so ein bisschen Wiedergutmachung dafür, dass sie Anakin Skywalker in Episode 6 nachretuschiert haben. Denn anscheinend können Jedi sich aussuchen, wie sie in Projektionen und Force-Geistern wirken wollen.
Weil Yoda hat ja auch dafür gesorgt, dass er wieder aussieht wie eine Puppe und nicht wie
Okay, keiner machte mich in Prequels, ich werde wieder eine Puppe. Eine Puppe ich werde.
Genau. Ich hatte ja schon die Befürchtung, dass Luke einfach durch diesen schweren Blasterbeschuss draufgeht und dass das dann schon war. Nur
apropos schwerer Blasterbeschuss.
Ich dachte, da kommt der Cut.
Ach, und dann ist der Film vorbei, meinst du?
Und dann ist der Film vorbei.
Ah, okay.
Habe ich mir auch gedacht, tatsächlich.
Oh Gott, ich hatte auch dann würde ich jetzt noch im Kino sitzen.
Und zittern. Nee, habe ich mir auch. Ich habe mir tatsächlich an zwei Szenen gedacht, jetzt ist der Film zu Ende. Einmal noch als er durch das zerschossene Tor geht und dann diese Musik einsetzt und dann ganz kurz dieser schwarze Cut kommt, habe ich tatsächlich kurz den Abspann erwartet. Und dann in dem Moment, wo die AT-ATs anfangen zu feuern und man diese riesige Salzfontäne sieht, dann habe ich es auch noch
gesehen. AT-AFTIs.
Die AT-M6
mit ihren Affenklauen vorne. Was soll denn der Scheiß?
Aber ist dir mal aufgefallen, wie riesig die Dinger sind? Weil man hat tatsächlich neben den großen AT-M6 auch die normalen gesehen. Und die sind denen noch nicht mal bis zum Knie gegangen.
Nö, ist mir nicht aufgefallen.
Ja, ne? Oh, alles größer, alles besser.
Ja, aber wirklich, das war so krass. Ich hab mir so hingeguckt, dachte mir so, wow.
Ja, aber warum haben die diese vorne, diese umgebogenen Finger?
Weil sie nach vorne kippen können. Oder ja, sie können nach vorne kippen und wahrscheinlich wieder aufstehen.
Genau.
Ja, damit sie sich mit dem festkrallen können und nicht durch Seile umgehen.
Genau.
Oder, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht wegen der riesigen Kanone, um den Rückstoß besser aufzufangen, weil die haben ja oben in der Schulter quasi diese einzelne riesige Kanone drin.
Ja. Ich glaube, die wollten einfach nur keine Pferdhufe mehr machen wie die alten AT-ATs und lassen jetzt wie Gorillas rumlaufen.
Ja, fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Sah im ersten Moment merkwürdig aus, aber das ganze Konstrukt war einfach nur geil. Das war wieder typisches Star Wars.
Und in schwarz, mit rotem Balken.
Ich fand's cool, wie Luke dann aus dieser Wolke rauskommt und sich so über die Schulter wischt.
Das könnte ich mir total vorstellen, dass Mark Hamill das halt auch macht.
Ja, das
ja, und dann ja, kam wieder der
ja,
schlechte
Gag. Ja, das ist ein Mark Hamill-Moment, aber ich fand halt, das passt nicht zu dem völlig zerstörten Luke.
Na, aber der war ja auch vorher so in der Basis hier 3PO zuzwinkern und der war ja schon so ein bisschen, ich glaube, der war gelöst und locker, weil er die Entscheidung getroffen hat.
Wusste,
was jetzt kommt und war einfach befreit und war dann halt auch ein bisschen albern.
Glaube ich auch. Das finde ich jetzt.
Das hat mich sehr an Ewan McGregor erinnert, nachdem er, wie heißt dieser komische General Grievous, erschossen hat und dann so den Blaster anschaut und sagt,
und
so one civilized, und wirft ihn weg, genau.
Ja, aber dann kam mir sofort danach dieser dreckige Gag, wo dann was war das?
So,
Hux dann fragt, ob sie nochmal feuern sollen und Ren ihn einfach nur mit dem Wilhelm-Schrei durch den Walker wirft, das war wieder so unnötig.
Das war wieder zu viel.
War das wirklich der Wilhelm-Schrei?
Ja, es klang.
Ich glaube, das war sein eigener.
Das war ja, wahrscheinlich.
Das war der Kylo
Schrei. Schon direkt unnötig. Am Anfang des Films kam schon Wilhelm Scream.
Echt?
Da hatte ich nämlich gedacht, okay, Checklist, fertig.
Wir können gehen. Ja, fand ich blöd. War unnötig, hat den Charakter wieder noch lächerlicher gemacht, als er leider ohnehin schon war in dem Film. Von daher, ja.
Aber was aber gut war, als ich frage, haben wir schon genug auf ihn geschossen oder ist er irgendwie schon erledigt? Wo Kai sich da einfach nur so hinsetzt.
Aber danke, Phil, das versöhnt mich jetzt mit dieser kleinen Geste, deine Erklärung.
Gerne.
Nähern wir uns so langsam dem Ende an.
Ja, das war das Ende.
Ende.
Ja. Wobei wir eine Szene vergessen haben.
Die auch in 3D gut ist. Also, nicht, was heißt in 3D? Ich weiß nicht, was ich von dieser Szene halten soll, aber in 3D funktioniert es. Meinst du was mit den Fersen hochheben?
Nein. Nein, ich meinte Admiral Holdos Sprung in den Superstern.
Ja, da können wir ruhig nochmal drüber sprechen, weil das ist auch so ein einzigartiger Moment.
Genau, und dieser Moment, wenn
der Ton mal ausblendet.
Davon abgesehen, dass ich den Weg dahin relativ dumm fand, aber das ist egal. Diese Szene war einfach nur großartig, wie sie dann springt und auf einmal einfach Sound und Musik komplett aussetzen und die komplette nächste Szene in absoluter Stille passiert.
Und ganz wirklich gut, in absoluter Stille, weil das Kino schweigt.
Ja,
kein Kino Popcorn schweigt. War da, kein Geschlürfe war da. Es war absolute Stille in dem Moment.
Das war wirklich groß.
Und das war saubildgewaltig. Ja. Und es wirft eine Menge Fragen nach Navy-Strategien im Star Wars.
Nein, ich glaube, die Frage darfst du nicht stellen.
Nein, darf ich auch nicht.
Einfach ganz viele Asteroiden mit Triebwerken ausstarten und dann fertig.
Ja.
Stand vor euch eigentlich vom Film, 10 Sekunden lang im Film gibt es dann keinen Ton und keine Musik, also nichts.
Nein.
Das nur bei 4.
Bei uns ist es nämlich gestanden. Nein, bei uns ist es gestanden. Es gibt 10 Sekunden im Film, wo dann wirklich kein Ton mehr ist.
Das ist kein Fehler.
Weil der
sich nicht.
Okay. Ja, und weil das der Regisseur damit irgendwas, er wollte was Spezielles draus machen. Und ich dachte mir, okay, gut, man kommt diese 10 Sekunden.
Österreich. Kann ich mir vorstellen, dass das für... Das
kennen sie alle schreien. Kaputt.
Ich befürchtet, dass sich viele beschwert haben oder ein paar aufgestanden sind, um nach hinzugehen zu den Technikern vielleicht. Und deswegen haben sie es eingefügt.
Ja, dass das halt nur in 4D ist. So, plötzlich werde ich gar nicht mehr bespritzt oder mir ist nicht mehr
klar. Ich auch nichts mehr.
Du wirst ja nicht nonstop bespritzt, Jan. Ich weiß nicht, was du hast.
Kann einer Mario mal kurz rauswerfen?
Falls ihr fragt, wo Tim ist, den habe ich schon kurz rausgeworfen. Der ist, irgendwie kann er sich nicht mehr connecten. Ich habe gesagt, wir sind ja jetzt eh gleich fertig und er soll einfach nochmal seine Abschlussworte uns schicken. Dann schneide ich die rein.
Ja, Gott, das war richtig Star Wars Feeling. Dass es nicht so Star Wars typisch ist, so wie wir das kennen, dass der Supersternzerstörer dann einfach in einer riesigen Fontäne in die Luft fliegt, sondern dass das Schiff einfach sauber in der Mitte so
auseinanderbricht. Ich habe übrigens nebenbei noch zwei Artikel gefunden, nach denen Rian Johnson angeblich doch alles machen durfte.
Habe ich gerade gesehen, ja.
Habe ich gerade im Chat gesehen, ja.
Verlinken wir nicht. Widerspricht unseren Argumenten.
Habt ihr denn überhaupt bemerkt, wer Vizeadmiral Holdo ist?
Frau aus Jurassic Park.
Laura Dern. Das hast du doch nachgeguckt, das ist dir doch nie aufgefallen.
Doch, das Gesicht, natürlich.
Die Nase. Und das Baby in ihren Armen.
Die Khaki-Hose und der T-Rex hinter ihr.
Genau, Laura Dern aus Jurassic Park. Und sie hat eine ganz hervorragende Rolle in der neuen Twin Peaks-Staffel gehabt, die ihr ja sowieso nie gucken werdet.
Ah, okay. Hast du den Polizisten aus Leftovers gesehen?
Nee.
Im Casino. Das war okay. Der, auf den als erstes geschnitten wurde, als
der Hacker?
Der mit der Blume.
Der eigentliche Hacker.
Ja. Das.
Ah, okay, den habe ich nicht erkannt, okay. Auch so ein J.J. Abrams Kumpel.
Echt? Du hast ein Fingerspiel. Frank Oz hat nur die Stimme gespielt, laut IMDb.
Aha. So, oder?
Ja, also war es keine Puppe.
Okay, bei dir steht was anderes.
Weil auf IMDb steht nur Voice.
Ah, das sah so krass nach Puppe aus. Aber gut, okay, wenn sie es mit CGI so hinbekommen haben, dass es aussieht wie eine Puppe, bin ich auch zufrieden.
Deswegen habe ich auch eben gesagt, es ist mir völlig egal, ob es jetzt eine Puppe war oder CGI.
Yeah.
So, dann hören wir jetzt zum Abschluss, bevor wir zu den Bewertungen kommen, nochmal einen letzten Audiokommentar von Christian.
Was ich an Kleinigkeiten noch mochte, waren Dinge wie das schicke neue Designs der A-Wings und dass sie wieder vorkommen. Captain Kennedy, der imperiale Offizier des Dreadnought, der eigentlich die Lage total unter Kontrolle hätte, wenn er nicht die Nullpacks vorgesetzt bekommen hätte und einfach nur noch genervt ist, als er explodiert, wunderbarer Gesichtsausdruck. Die Galactica-Vibes zwischen der Admiralin Holdo und Poe. Ein persönliches Anliegen ist mir noch, über den Charakter DJ zu sprechen. Ein sehr netter Charakter, finde ich. Was heißt nett? Also eigentlich genau das Gegenteil. Aber ein interessanter Charakter, der auch noch zudem Stotterer ist. Und Stotterer werden oft in Filmen als Idioten dargestellt. Heute passiert das nicht mehr so oft, aber in der Ära der Bud Spencer-Filme wurde das sehr gerne gemacht. Der Charakter ist aber nicht nur kein Idiot, er ist auch noch interessant, cool, darf cool sein, was ich sonst selten erfahre bei Stotterer-Charakteren im Fernsehen. Und er ist sogar ambivalent, er ist sogar böse eigentlich. Das mochte ich sehr, ja.
Okay, danke Christian. Wir sind alle schon müde. Kommen wir zur Bewertung. Ich glaube, Phil, du musst heute mal anfangen.
Ich finde, der Film hat unglaublich viele Stärken und Schwächen. Tu mich noch ein bisschen schwer, habe ich ja schon gesagt, ich muss den Film nochmal sehen. Wir haben uns ja viel ausgelassen über unnötige Szenen wie ihr Casino, über diesen Quatsch mit der Verfolgungsjagd. Ganz viele Dinge, die mich geärgert haben, die ich unnötig finde, die ich anders gemacht hätte. Andererseits wirklich ganz, ganz, ganz besondere Momente, das Ende von Luke, eigentlich alles, was auf dem Thronsaal passiert ist, wie die Supremacy zerstört wird. Es wäre einfacher, wenn der Film nur scheiße oder nur super wäre. So lande ich jetzt gerade irgendwie bei was Mittelmäßigem, weil es unterm Strich einfach zu viele Ausschläge in beide Richtungen gibt. Ich weiß nicht, welche Wertungsskala wir jetzt gerade benutzen.
1 bis 10.
1 bis 10, dann gebe ich jetzt nach einmal 10, würde ich dem 7 Punkte geben.
Okay. Mario.
Puh. Schwierig. Also ich stimme dem Film eigentlich total zu. Der Film hatte wirklich Stärken und Schwächen. Super geile Stärken natürlich und Schwächen, die auch wieder so dich runtergezogen haben und dich rausgerissen haben aus dem Film. Ich war bei Episode 7 sehr kritisch damals, erinnere ich mich. Aber nach dem zweiten, dritten Mal anschauen, gefiel mir Episode 7 eigentlich besser. Ich glaube, Episode 8 wird mir beim zweiten, dritten Mal schon etwas besser gefallen, aber nach dem ersten Mal war ich doch enttäuscht eigentlich von dem Film. Diese ganzen super tollen Momente, die es gab in dem Film, die wurden halt doch manchmal zerstört und die haben nicht ausgereicht, ja. Und ich finde eigentlich jetzt, im Moment ist Episode 8 eigentlich unter Episode 7. Und ich glaube, ich habe damals schon gesagt, vor 2 Jahren, dass ich sogar sicher bin, dass Episode 8 nicht nur besser werden kann. Es kann nicht noch schlechter werden. Ich meine, der Film ist jetzt nicht schlecht. Ja, nicht falsch verstehen. Ich mag den Film ja doch, weil alle Star Wars-Filme haben ihre Stärken und Schwächen. Sogar Episode 2 hat Momente, wo ich so, oh cool, ja. Aber da hat mich einfach so einiges dann wieder geschaut, dass ich mag das nicht. Ich mochte es einfach nicht. Ich war da nicht so unzufrieden. Unzufrieden. Ich schwanke gerade. Ich glaube, ich muss ganz streng sein, weil es ist, 5. Ich muss streng sein.
Okay, dabei hast du gar nicht gesagt, so viel ist gar nicht passiert. Gut, dankeschön. Ich schließe mich mal an. Ich fand den Film inhaltlich sehr gut. Ich hatte überhaupt kein Problem mit dem Inhalt des Films. Also Inhalt meine ich mit der Story, wie diese ganzen Handlungsbögen weitergeführt wurden, welche Überraschungen es gab und die ganze Rey, Luke und Kylo-Story fand ich voll gut. Und dort, um jetzt mal auf die IMDb-Wertung zu kommen oder auf die Rotten Tomatoes-Wertung, kann ich mich überhaupt nicht mit den sogenannten Fan-Wertungen vergleichen, weil der Film ist ja in der Fanbasis nicht sehr gut aufgenommen worden. Die Kritikerwertung auf Rotten Tomatoes liegt bei, ich glaube, 95%. Die Fanwertung liegt bei 55%. Und das ist schlechter als was heißt Fanwertung, also die Zuschauerwertung, liegt bei 55%. Das ist schlechter als von Episode 1. Und wenn man so liest. Nee, aber
das heißt doch nur, die Hälfte fand den gut, die Hälfte nicht, oder?
Ich vergleiche das mit anderen Star Wars Filmen. Und ich vergleiche das mit Episode 1. Das ist der am schlechtesten bewertet ist. Die Fanwertung oder Zuschauerwertung von Episode 7 liegt bei 88%. Und da ist irgendwie ein großer Unterschied. Und worauf ich hinaus will, wenn ich irgendwie die Reaktionen von Fans lese, dann geht es immer um den Inhalt. Und dass das ja ganz schlimm wäre, wie jetzt der Inhalt geändert wurde. Damit hat man ja nicht gerechnet und das würde ja alles alt in Star Wars kaputt machen. Damit haben viele irgendwie Probleme scheinbar. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Ich habe ausschließlich Probleme mit der Machart des Films, mit dem, wie er handwerklich gemacht ist. Und das haben wir schon mehrmals gesagt, ganz am Anfang. Das geht immer weiter in dieses von der Stange Marvel Filmmaking rein. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und das hat mir den gesamten Film vermiest, von Anfang bis zum Ende, weil ich hatte so viele Gänsehaut-Momente in The Force Awakens, hier war nichts, weil das mir immer durch diese komischen Slapstick-Sachen kaputt gemacht wurde. Obwohl ich die Story sehr gut fand. Und der Film hat mir letztendlich wenig gegeben. Deswegen gebe ich dem tatsächlich nur, also auf keinen Fall mehr als The Force Awakens, auf keinen Fall mehr als Rogue One. Ich glaube, Force Awakens hatte ich 4 von 5 gegeben, Rogue One 3 von 5. Dann muss ich dem jetzt 2 von 5 geben. Also 4 von 10.
Dass das mal vorkommt, dass du unter mir liegst, das gibt's nicht.
Das klingt komisch.
Ja.
Ja.
Dann Ben.
Ja. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, also vor 3 Stunden, dass ich noch nie bei einem Star Wars Film so hin und her gerissen war und so unsicher bin, wie ich den bewerten soll, als jetzt hier bei Episode 8. Und das ist jetzt dadurch, dass ich den erst einmal gesehen habe, immer noch so. Und von daher bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich den überhaupt richtig bewerten kann. Weil der Film hat einfach, der hat so viele gute Szenen. Der hat eine schöne Story, die mir auch gefallen hat, mit schönen Storywendungen, unvorhersehbaren Storywendungen. Und alles in allem habe ich in meinem Kinosessel quasi gelegen und habe mich berieseln lassen mit diesem Star-Wars-Gefühl, das immer wieder aufgekommen ist. Das wurde zwar auch genauso oft wieder genommen durch diesen aufgesetzten Humor, aber weiß nicht, dieser Humor war halt da. Ich glaube tatsächlich, wenn ich den ein zweites Mal sehe und weiß, wann dieser Humor einsetzt, kann ich mich mehr auf die schönen Szenen einlassen, ohne rausgerissen zu werden. Und ich glaube, nach dem zweiten Mal gucken wird er mir auch besser gefallen. Aber er hat mir auch jetzt schon relativ gut gefallen. Und deswegen versuche ich ihn tatsächlich jetzt ein kleines bisschen positiver zu bewerten, als ich bewerten würde, wenn ich direkt aus dem Kino gekommen wäre. Und von daher gebe ich dem jetzt unter Vorbehalt auch 7 von 10 Punkten.
Okay, dann fehlt nur noch der Jan.
Okay, mein Fazit. Mir geht es ähnlich wie Ben. Kaum ein Star Wars Film hat mich hin und her geschmissen im Kinosessel und ich habe nach dem Film erstmal nur gedacht, ich brauche einen Schnaps. Ich habe auch gedacht, that's not how the Force works, weil ich viele Aspekte des Films so nicht gewohnt war, dass plötzlich Kylo Ren nass ist, wenn Rey auf der Insel nass wird. Aber vielleicht ist das the way the Force works mittlerweile. Das finde ich gar nicht schlecht, wenn, wie gesagt, ich mag es auch ein bisschen enttäuscht zu werden. Und der Film hat mich streckenweise enttäuscht. Er hat mich an guten Sachen enttäuscht, das sind Ecken, an denen ich mich reiben kann. Er hat mich aber auch an Sachen enttäuscht, die ich ihm nur schwerlich verzeihen möchte. Das sind auf der einen Seite inszenierte Witze im Film, die zeitgenössische, konstruierte Witze sind, wie man sie auch in anderen Filmen findet. Darüber haben wir ja viel geredet. Es ist aber auch etwas, dass der Film mir etwas vorgegaukelt hat, was er gar nicht wirklich ist in meinen Augen. Dass der Film mir eine Schrittweite vorgegaukelt hat und eine Konsequenz in dem, was er zeigt, die gar nicht wirklich vorhanden ist. Stichwort brennende Bücher, die eigentlich gar nicht brennen. Ich glaube, dass der Film in meiner Bewertung gewinnen wird, wenn ich ihn nochmal sehe. Ich glaube auch, dass der Film seine jetzigen Kontroversen umschwingen wird in Lobpreisung. Denn auch Empire Strikes Back war nicht der beste Star Wars Film, als er rauskam. Ich gebe dem Film eine 6. Etwas nach oben korrigiert, denn ich fühle mich ein bisschen wie der Bendu, wenn er sagt, I'm the one in the middle. Ich freue mich jedenfalls auf weitere Star Wars Filme und dann freue ich mich einhergehend damit auch, möglicherweise wieder enttäuscht zu werden. Streckenweise.
Ja, hier ist der Tim. Also, den Film muss man natürlich sehen. Als Star Wars-Fan führt daran kein Weg vorbei. Man muss sich aber bewusst sein, dass es hierbei um eine neue Trilogie handelt, dass Disney den Laden übernommen hat und dass die Erzählweise eine gänzlich andere ist, beziehungsweise es einfach neue Charaktere gibt mit neuen Schwerpunkten und neuen Inhalten, die da transferiert werden. Und die müssen wir als alte Fans ja, schlucken und akzeptieren und uns darauf einlassen, wie diese Geschichte eben halt erzählt wird. Für uns oder für mich persönlich gibt es da viele Diskrepanzen, gleichwohl ich auch keine Romane jetzt mehr gelesen habe, die irgendwie die Charaktere oder die Geschichte, Vorabgeschichte zwischen den Filmen irgendwie darlegt. Von daher, ja, schade, ich hätte das gerne schlüssig im Film erzählt bekommen und dann quasi als Add-on irgendwas dazu gelesen und das nicht als Voraussetzung irgendwie gesehen für diesen Teil. Von daher schade, aber natürlich schaut ihn euch an. Schaut ihn euch auf jeden Fall an, aber schaut ihn euch nicht in 3D an. Es sei denn, ihr seid so Hardcore-Fans und gibt gerne sehr viel mehr Geld aus für gefühlt wirklich nur zwei Effekte, die das dann letztlich wert sind. Viel Spaß dabei, wir hoffen auf den dritten Teil, vielleicht ergibt ja dann alles Sinn und ich find's dann toll. Dankeschön.
Okay, vielen Dank. Gut, ich habe gerade überlegt, ob wir noch letzte Worte brauchen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht.
Nein, das brauchen wir nicht. Das ist schon ein schönes letztes Wort. Ich freue mich auch weiter auf neue Star-Wars-Filme. Bisher
Han Solo der nächste.
Bisher bin ich nicht enttäuscht und gefrustet.
Nein. Also Enttäuschung ist auf jeden Fall das viel zu harte Wort in so einem Fall. Klar hat man vielleicht andere Erwartungen, aber nö. Ich freue mich auch weiterhin auf die neuen Star-Wars-Filme. Auch auf die Ableger.
Ich muss jetzt mal Episode 3 anfangen.
Zuhörer.
Ich wollte dafür keine neue Diskussion.
Da ich ja Jan wegen Garznee rausschneide, können wir jetzt einfach den Abspann bringen. Leute, macht's gut. Hörst zu laut. Bis bald.
Tschö. Wie bei den Oscars.
Ist übrigens aufgefallen, dass wieder mal ein Fettsack im X-Wing gestorben ist. Immer zuerst ein Fettsack stirbt in Star Wars. Das ist echt, ich hab lachen müssen im Film.
Wie gemein du bist.
Schon wieder ein Fettsack. Ich gehe nämlich gerade zu den Cast durch und ich kenne nicht wirklich viele.
Also ja, der Widerstand hat im Endeffekt alles verloren. Die haben noch eine Handvoll Leute, die haben keine Jäger mehr, keine kapitalen Schiffe mehr, keine Frachter mehr, gar nichts mehr. Die haben quasi nur noch den Falken und alles, was drauf ist.
Joseph Gordon-Levitt hat seine Stimme jemanden geliehen.
Prinz William und Prinz Dingens, ja. Da Prinz Harry haben auch mitgespielt.
Waren das die Stormtrooper, die hinter denen gestanden sind, dass die Exekutionstrooper gekommen
denke
sind?
Denke mal, das waren so die einzigen zwei, die man so direkt im Bild hatte. Und Tom Hardy hat auch einen Stormtrooper gespielt.
Aber welchen, ist die Frage.
Ich habe den Henker. Stormtrooper in dem Film wahrgenommen eigentlich.
Nur kurz, ja.
Naja, doch, bei dieser Schlacht im Hangar schon.
Ja, da hat der BB-8 einige weggedödelt.
Ja. Yeah. Wo die Stormtrooper alle 10 Sekunden einen Schuss abgegeben haben.
Stormtrooper halt. Achso, haben wir noch gar nicht gesagt. Diese blonde Rebellenoffizierin, die man immer mal wieder gesehen hat, die etwas jüngere, die wurde gespielt von der Tochter von Carrie Fisher.
Ach, okay. Ja, aber in Episode 7, glaube ich, auch schon gesagt, oder?
Ja, da hat sie eine ganz kleine Rolle gehabt und dann wollten sie sich für den achten Film nochmal eine größere Rolle geben.
In Episode 9 mit der neuen Prinzessin.
Ja, spielt sie ihre eigene Mutter.
Oh Gott, das wäre so creepy.
Das ist nicht, wie die Macht funktioniert.
doch, jetzt schon.
Ich bin mal gespannt, ob sie es beim nächsten Teil schaffen, pünktlich zu sein, weil ursprünglich hatten die ja mal Mai-Termine angegeben.
Aber das machen sie doch nicht mehr, oder?
Han Solo kommt jetzt im Mai.
Der offizielle Termin für Episode 9 ist auch Mai
19. Ich dachte, die hätten das umgestellt, weil Weihnachten besser sei. Okay.
Nein, aber das haben sie umgestellt, weil ständig irgendwelche Dinge passieren. Harrison Ford fliegt und so.
Richtig, das Bein, ja.
Also ich zitiere gerne wieder mal die Wikipedia, weil das mache ich ja immer. Scheduled Release Date 20. Dezember 2019.
Ja, genau. Und Han Solo kommt Mai 2018 raus.
Ich habe Mai gelesen.
Vielleicht war das der Han Solo-Film.
Nein, Mai 2019.
Da kommt ein anderes Spin-off-Film, soweit ich jetzt weiß, haben sie reingeschoben angeblich.
Was? Zwei in einem Jahr?
Das war ja geplant immer.
Boah, nee, dann werde ich Star Trek-Fan.
Hat jemand gesagt, Mai und Dezember.
Vielleicht bleiben sie ja auch bei.
Aber ich finde es nicht schlimm. Ich mag die Dezember-Releases eigentlich.
steht ja, da hier wegen.
Ist ja egal, ich gucke sie mir ja an, egal wann sie kommen.
Ja, ja, klar.
Aber dass sie Han Solo nicht verschoben haben, ist schon lustig. Das hat echt keine Auswirkungen eigentlich gehabt, dass Kennedy die beiden gekickt hat. Der hat es echt hinbekommen mit Nachdreh.
Na, werden wir ja sehen, ob sie es hinbekommen haben.
Wir können ja jetzt mal den letzten Audioschnipsel einspielen.
Hier steht übrigens, Dreharbeit zur Episode 9 beginnen im Juni 2018.
Ja, okay. Dann ist das mit Maiwohl wirklich Quatsch.
Ja.
Original-Release war 24. Mai 2019, wurde verschoben auf den 20. Dezember 2019, steht.
Okay, dann ist meine Info einfach alt.
Oh, hier steht auch, im April 2017 wurde bekannt gegeben von Kathleen Kennedy, dass Carrie Fisher gar keinen Auftritt mehr in Episode 9 haben wird. Im August 2017 wurde angekündigt, dass aufgrund dessen das Drehbuch neu geschrieben werden musste.
Meinst du, die töten sie dann einfach zwischen den Filmen?
Offscreen. Im Crawler.
Am Anfang. Prinzessin Leia ist tot.
Ist tot. Punkt.
Aber Großbuchstaben.
Das wäre hart.
Das könnte ich mir vorstellen.
Dann wird Jan dein Popcorn wegwerfen und aufstehen.
Und wieder reinkommen, damit er nochmal rauskommt.
Beim nächsten Mal später aufstehen kann, genau.
Ist der Crawler jetzt weg? Alles gleich, komm wieder rein.
Ah, Phasma kommt? Na, ich gehe wieder.
Das wieder raus.
Ich halte das echt nicht für unwahrscheinlich, dass Phasma wieder auftaucht.
Ja, ich tatsächlich auch nicht, dass sie nur noch ein halbes Gesicht hat.
Das war doch jetzt ein, ich sag jetzt mal, ein fast würdiges Ende für sie. Sie kann jetzt ruhen.
Ruhen? Wovon denn? Die hat doch nichts gemacht.
Die wird nicht sterben. Ihre Rüstung ist ja unzerstörbar eigentlich.
Oh, los, spiel das Ding ab.